Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen 80. Sitzung vom Familienministerium. Heiße ich Frau Parlamentarische Staatssekretärin Ekindelikus herzlich willkommen. Weiterhin begrüße ich sehr herzlich den Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Thüringen, Herrn Helmut Holter. Er ist der Beauftragte des Bundesrates für diesen Gesetzentwurf. Und ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die übrigen Kolleginnen, die uns zugeschaltet sind nach Benennung eines Grundes per Video. Ich rufe Sie wie üblich auf. Mir ist genannt Herr Edelhäuser, den wir schon gesehen und gehört haben. Hallo, Herr Edelhäuser. Dann Frau Breher wurde mir genannt, ist noch nicht da. Dann sehe ich die Frau Fescher von der SPD-Fraktion. Und dann
guten Tag.
Hallo. Und Herrn Frese sehe ich, ja, vom Städtetag. Und wer ist da noch?
Landkreistag, aber ja, hallo.
Entschuldigung, ja.
Ja, alles klar, soweit. Dankeschön. Ich kann leider meinen Namen nicht richtig erinnern.
Okay. Gut. Ja, dann beginnen wir. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf des Bundesrates, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz auf Bundestagsdrucksache 20/2912 durch. Und dazu begrüße ich nochmal ausführlich die Mitglieder des Familienausschusses, die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse, die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich die Sachverständigen für unsere heutige Anhörung. Das sind, ich zähle sie jetzt ABC-mäßig auf, Frau Katja Albrecht, die Fachreferentin und stellvertretende Geschäftsführung in der Internationalen Gesellschaft für Erzieherische Hilfen, IGFH. Sie nimmt per Videokonferenz teil. Jetzt haben wir Sie, Sie sind zugeschaltet jetzt, ja? Jetzt weiß man, wer das ist. Gut, danke sehr. Herr Jörg Backes, Leiter des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen, NZFH, in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Herr Professor Dr. Jörg Fischer, Leiter des Instituts für kommunale Planung und Entwicklung e.V. am Institut der FH Erfurt und Mitglied des Vorstands Beirat Frühe Hilfen. Frau Professorin Dr. Andrea Friedrich, Sozialdezernentin im Landkreis Peine, Dezernat Soziales, Jugendgesundheit. Frau Dr. Christine Klapp, Koordinatorin des Programmes Babylotse der Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Geburtsmedizin und Gründungsmitglied und stellvertretende Vorsitzende des Qualitätsverbunds Babylotse e.V. Dr. Thiel Nikolka vom Deutschen Jugendinstitut e.V. Frau Paul, Bechtel Paul vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Herr Dr. Sönke Siefert, Geschäftsführer der Stiftung Familienorientierte Nachsorge Hamburg SIU und Herr Dr. Seifert, habe ich es falsch gesagt? Herr Dr. Siefert, Entschuldigung. Herr Dr. Siefert, Geschäftsführer der Stiftung Familienorientierte Nachsorge Hamburg SIU und Chefarzt. Frau Professorin Dr. Ute Thiem vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lübeck und Vorsitzende des Beirates Frühe Hilfen. Und von den kommunalen Spitzenverbänden Herr Jörg Frese, Beigeordneter im Deutschen Landkreistag, der per Videokonferenz teilnimmt. Zu unserer Anhörung liegen angeforderte Stellungnahmen der Sachverständigen als Ausschussdrucksachen 2013-137a bis G neu vor. Diese sind per E-Mail an alle verteilt worden. Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung live übertragen und im Internet abrufbar sein wird. Von dieser Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt, das auch auf der Homepage des Familienausschusses abrufbar sein wird. Dort finden Sie auch die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Deshalb bitte ich auch darum, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefonen möglichst zu verzichten. Der Ablauf der öffentlichen Anhörung gestaltet sich wie folgt. Der Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Thüringen, Herr Helmut Holter, wird ein paar einführende Worte sagen. Die Sachverständigen geben Eingangsstatements von jeweils 3 Minuten ab. Danach folgt eine Frage- und Antwortrunde von insgesamt 60 Minuten. Und bei dieser Frage- und Antwortrunde wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen und Gruppen zeitlich aufgeteilt. Die jeweiligen Zeitkontingente gelten für Fragen und Antworten gemeinsam zusammen. Also folgt SPD 9 Minuten, CDU, CSU 8 Minuten, Bündnis 90 Die Grünen. Entschuldigung.
Aus meiner Sicht ja.
Das würde ich dem Herrn Holter dann überlassen. Es kommt dann auf die Fragen drauf an. Klar, ja. Gut. Nein. Ja, ja. Gut, also wenn der Herr Holter jetzt erstmal nickt, dann versuchen wir das. Ja, danke sehr. So, dann genau, ich war bei AfD 6 Minuten, FDP 8 Minuten, Die Linke 2 Minuten, BSW 1 Minute, dann die SPD nochmal 8 Minuten und CDU, CSU nochmal 8 Minuten. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn jede Fragestellerin, jeder Fragesteller in einem Beitrag maximal 2 Fragen an einen oder 2 Sachverständige richten würden. Und wie gesagt, das Zeitmanagement, diverse zur Verfügung stehende Zeit wird Ihnen über den Monitor im Saal sowie in der Videokonferenz angezeigt. Ich bitte dann die Fragestellenden sowie die Sachverständigen darum, diese Uhr jeweils im Blick zu haben und behalten. Wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf des Bundesrates, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz, Bundestagsdrucksache 20-2912. Jetzt bitte ich Herrn Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Thüringen, Herrn Helmut Holter, um das kurze Statement. Und gebe Ihnen das Wort, Herr Holter. Bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete des Bundestages, sehr geehrte Expertinnen und Experten und liebe Mitarbeitende. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein kann, um noch mal kurz über das Anliegen des Gesetzes, welches wir im Bundesrat mit Mecklenburg-Vorpommern initiiert haben und die Zustimmung aller Länder gefunden hat, zu sprechen zu können. Kinderschutz geht alle an. Das hier zu referieren, glaube ich, übrig sich, ist ein Kreis von Expertinnen und Experten. Aber gerade wenn es sich um die Jüngsten, nämlich um die Kinder bis 3 Jahre geht, ist das eine besondere Herausforderung, weil diese ganz kleinen Kinder besonders schutzbedürftig sind und sie befinden sich eben in einer Lebensphase, wo sie selbst ihren eigenen Schutz gar nicht so richtig artikulieren können oder gar nicht artikulieren können. Und wie wir alle wissen, ist dies aber auch eine Phase, die besonders prägend für den Rest des ganzen Lebens ist. Und wenn es gerade um die Fälle schwerer Vernachlässigung geht oder Misshandlung, dann ist es eben schwer zu bestimmen, wenn Kinder sich dort nicht melden können. Und deswegen stellt ja hier das Bundeskinderschutzgesetz darauf ab, Stichwort frühe Hilfen, geht ja darauf zurück. Es sind seither bundesweit leistungsfähige Strukturen für den präventiven Kinderschutz entwickelt worden. Ob nun zum Leider oder zum Glück, können wir das nicht exakt ermessen, wie groß das Leid der Kinder ist, beziehungsweise wie viele Kinder und wie viele Familien diese Angebote angenommen haben und dadurch geschützt wurden und von diesen Angeboten profitiert haben. Wir wissen, dass es viele Fachkräfte gibt, die sehr engagiert sind, um die erreichten Standards aufrechtzuerhalten und die bereits sehr guten Angebote noch besser zu machen. Aber wie überall, es geht immer ums Geld. Und das war ja auch der Ausgangspunkt für die Initiative. Sie wissen, diejenigen, die hier im Raum sind und die zuhören, dass es seit 2014 für diese gute Arbeit 51 Millionen Euro gibt, die zur Verfügung gestellt werden vom Bund. Und das ist eben seit 10 Jahren unverändert. Aber wie auch in anderen Bereichen haben die Kosten für die Friedenshilfen sich eben verändert, sind eben in die Höhe geschossen. Das aus verschiedenen Gründen. Darauf gehen wir ja auch im Gesetzentwurf ganz konkret ein. Deswegen sind diese 51 Millionen Euro heute nicht mehr ausreichend. Wir müssen auf der einen Seite die bestehenden Angebote in ihrer Qualität aufrechterhalten. Auf der anderen Seite gibt es neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Das hängt mit der gewachsenen Anzahl der Zielgruppe, sprich also es sind mehr Kinder einfach da. Und es gibt gewachsene, komplexere Bedarfe, die mit verschiedenen Problemlagen und vielschichtigen Problemlagen im Zusammenhang, aber auch die allgemeinen Preissteigerungen gehen an diesem Thema nicht dran vorbei. Und deswegen ist es wichtig, dass alle, die auch in diesem Gebiet arbeiten, ihre Arbeit gut auch weiter ausführen können. Hinzu kommt das Erfordernis zur Weiterentwicklung der frühen Hilfen, um den sich entwickelnden, weiterentwickelnden Bedarfen gerecht zu werden und den Kinderschutz an dieser Stelle voranzubringen. Ohne Weiterentwicklung herrscht Stillstand. Und gerade mit Blick auf die Kinder können wir uns diesen Stillstand eben nicht leisten. Und die Investitionen in Kinder bzw. in den Schutz von Kindern ist daher immer auch eine Investition in die Zukunft. Und für diesen großen Schritt Richtung Zukunft ist es erforderlich, die frühen Hilfen zukunftsfähig zu machen. Insofern bitte ich Sie, dem Gesetzentwurf doch zu unterstützen und möglichst auch im Bundestag zum Erfolg zu verhelfen. Kurz zusammengefasst, wenn wir wirklich den Kinderschutz und die frühen Hilfen weiterentwickeln wollen, nicht nur das Niveau halten wollen, sondern richtig weiter, qualitativ weiterentwickeln wollen, dann muss auch das, was wir im Gesetzentwurf verankert haben, dynamisiert werden, so wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Aber auf der anderen Seite auch es erforderlich ist und systematisch in den nächsten Jahren dann mehr Geld ins System gegeben wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Minister Holter. Nun folgen die Sachverständigen mit ihren kurzen Eingangsstatements von jeweils 3 Minuten. Und ich bitte zunächst Frau Albrecht um ihr Eingangsstatement und erteile dann den weiteren Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge das Wort. Und den Abschluss bildet dann der Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände. Frau Albrecht bitte ich jetzt um ihr Statement.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Bahr, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende, die IGFH, Internationale Gesellschaft für Erzieherische Hilfen, bedankt sich herzlich für die Möglichkeit, an dieser Anhörung teilzunehmen. Alle jungen Menschen haben das Recht, gut und gesund aufzuwachsen. Dazu zählt, dass junge Menschen in ihrer Entwicklung gefördert werden, dass sie Möglichkeiten der Teilhabe haben und vor Gefährdung geschützt werden. Die frühen Hilfen leisten einen großen Beitrag, diese Rechte zu verwirklichen. Mit ihrem niedrigschwelligen und aufsuchenden Ansatz erreichen die frühen Hilfen viele Familien, darunter auch Familien, die teils aufgrund ihrer Belastungen oder besonderen Lebenssituationen nur schwer Zugang zu unterstützenden Angeboten und Hilfen finden. Frühe Hilfen haben daher eine wichtige Lotsenfunktion und in die Unterstützungsangebote verschiedener Hilfesysteme. Aus Interviews mit Eltern im Rahmen eines kürzlich abgeschlossenen Projekts der IGFH zur Selbstvertretung von Eltern geht erneut hervor, wie schwierig und wie beschämend es für viele Eltern sein kann, Hilfen zur Erziehung in Anspruch zu nehmen. Hier können die frühen Hilfen die Türen öffnen. Gleichzeitig ist die Rolle der frühen Hilfen immer wieder kritisch zu reflektieren im Verhältnis zum Kinderschutz, zu den Erziehungshilfen und der Gesundheitsförderung. Die frühen Hilfen wirken über den Aufbau und die Koordinierung lokaler Netzwerke. Die Lotsinnen können auf spezielle Unterstützungsangebote der frühen Hilfen, aber auch auf eine Vielzahl an Unterstützungsangeboten weiterer Systeme zurückgreifen. Besonders hilfreich ist dies, da Familien immer häufiger mehrfache Belastungen erleben. Hier wird es zentrale Aufgabe sein, noch weiter auszuloten, wie eine stärkere Orientierung an den individuellen Bedarfen der Familien und eine Flexibilisierung von Hilfen gelingen kann. Aber wirkungsvolle Vernetzung entsteht nicht von allein. Die Aufgaben sind vielschichtig. Das gegenseitige Kennenlernen der unterschiedlichen Systemlogiken, die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses, das Aufdecken von Versorgungslücken und die Entwicklung von systemübergreifenden Lösungen. Und nicht zuletzt liefern diese wichtige Erkenntnisse für politisches Handeln. Die Koordinierung lokaler Netzwerke braucht, ebenso wie die Etablierung von Lotsinnenmodellen und die Begleitung von Familien, ausreichend Ressourcen, einen angemessenen Rahmen und eine verlässliche Steuerung, gerade in Zeiten, in denen die Belastungen und fachlichen Anforderungen in allen Systemen steigen. Wie wirkungsvoll dies sein kann, zeigt sich parallel an den intensiven Diskursen und Entwicklungen rund um die inklusive Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe. Dieser weitreichende Reformprozess wird auch Auswirkungen auf die lokalen Netzwerke der frühen Hilfen haben. Die IGFH sieht den Bund gemeinsam mit den Ländern und Kommunen in der Verantwortung, die finanziellen Mittel für die frühen Hilfen, dem wachsenden Bedarf an Unterstützung von Familien, den fachlichen Weiterentwicklungsbedarfen sowie den steigenden Personal- und Sachkosten anzupassen. Eine Erhöhung sowie eine regelmäßige Dynamisierung der Bundesmittel kann einen erheblichen Beitrag dazu leisten, die frühen Hilfen für die Zukunftsbedarfs entsprechend aufzustellen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Und wir fahren fort dem ABC nach und darf noch feststellen, dass Frau Larkam auch in der Leitung uns zugeschaltet ist. So, Herr Backes, bitte. Ich bitte um Ihr Statement.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende Bahr, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende. Wir wissen aus unseren Daten im Nationalen Zentrum, dass ein Drittel der Familien mit kleinen Kindern belastet sind. Davon betroffen sind alle Familien quer durch die Bevölkerung. Wir wissen aber auch, dass arme Familien noch mal besonders von der Kumulation psychosozialer Belastungen betroffen sind, mit massiven Auswirkungen für Säuglinge und Kleinkinder und letztlich für das gesamte Leben. So zeigen sich schon ab dem Säuglingsalter bei Kindern aus armutsbelasteten Familien erhöhte Risiken für gesundheitliche und entwicklungsbedingte Einschränkungen. unsere Studie Kinder in Deutschland, die wir 2022 durchgeführt haben, zeigt eindrücklich, wie stark Armut mit einer erhöhten Prävalenz von Grunderkrankungen und Entwicklungsverzögerungen einhergeht. Bei armutsbetroffenen Kindern liegen die Zahlen für Entwicklungsverzögerungen nahezu doppelt so hoch wie bei Kindern aus finanziell stabilen Haushalten. Neben Armut können sich insbesondere psychische Belastungen und Erkrankungen der Eltern negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken. Auch hier haben wir Studiendaten. Wir sehen, dass 2015 noch 15,7% der Eltern signifikant psychische Belastungen aufgezeigt haben. 2022 waren es schon rund 21,5%. Das deckt sich auch mit einer ganz aktuellen Studie, wo wir Mitarbeiter aus Geburtskliniken befragt haben zu Anzeichen für eine psychische Erkrankung von Mutter und oder Vater. Auch hier hatten wir 2015 8% und jetzt sehen wir aktuell 11% der Familien. Das Gesundheitswesen als wichtiger Zugang zu den frühen Hilfen ist ein wichtiger Kooperationspartner. Es ist erfreulich, dass wir hier gute Kooperationsmodelle geschaffen haben mit Lotsendiensten, aber auch mit interprofessionellen Qualitätszirkeln. Wichtig ist aber auch, dass die Familien, nachdem sie gelotst werden, in Angeboten ankommen. Und hier sehen wir Schwierigkeiten, die wir gemeinsam angehen müssen. Viele Kommunen haben Schwierigkeiten, ausreichend Gesundheitsfachkräfte zu gewinnen und angemessen zu finanzieren, um gerade die wichtige aufsuchende Arbeit in den frühen Hilfen durchführen zu können. Wir sehen deutschlandweit rund 274 Vollzeitäquivalente in diesem Bereich nicht abgedeckt, um die bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Deshalb freuen wir uns und danken Ihnen dafür, dass dieses Thema heute noch mal aufgerufen wird und frühe Hilfen als unverzichtbares Element eines präventiven und gesundheitsförderlichen Familienansatzes gestärkt werden, um Familien zu entlasten und Kindern eine faire Chance auf eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.
Vielen Dank. Und es folgt Dr. Fischer, bitte.
Ich habe ein Handout mitgebracht, das ich um Verteilung bitte. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem so wichtigen Thema, weil es dieses wichtige Thema der frühen Hilfen einen Schlüsselpunkt darstellt, um ein anderes Verhältnis zu den Eltern in Deutschland aufzubauen und fortzuentwickeln. Mit den frühen Hilfen haben Sie eine gut angelegte Investition in die Zukunft. Und Sie werden heute noch von anderen, denke ich, hören, wie wirksam diese frühen Hilfen für die Betroffenen sind. Ich möchte mein Hauptaugenmerk darauf legen, wie wirksam diese frühen Hilfen für die Gesellschaft sind. Der Kinder- und Jugendbericht, der 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, wo ich auch selber in der Kommission war, hat die frühen Hilfen als einen Innovationsmotor für die Fortentwicklung des deutschen Sozialstaates mit bezeichnet. Und die Bundesregierung konnte sich dieser positiven Einschätzung auch mit anschließen. Im Kinder- und Jugendbericht steht aber auch, dass die frühen Hilfen derzeit nur von der Substanz des Geschaffenen und nicht mehr von der Perspektive des Möglichen leben. Das heißt, das, was in den frühen Hilfen möglich ist, wird derzeit verbaut durch die de facto geringeren Einnahmen, die damit verbunden sind. Jenseits dieser hohen Wertschätzung braucht es aber auch einen Wirkungsbegriff, der darüber hinausgeht. Frühe Hilfen wirken nicht nur bei den Eltern, nicht nur bei den Betroffenen, nicht nur bei den Kindern, sondern eben auch in einem demokratischen Sinne. Und das bedeutet, ich setze mich für einen politischen Wirkbegriff ein, der bedeutet, Deutschland im Jahr 2024 bedeutet für viele politische Entscheidungsträger, gerade auf der kommunalen Ebene, dass sie Schwierigkeiten haben, an bestimmte Zielgruppen heranzukommen und bestimmte Wirkung bei bestimmten Teilen der Bevölkerung zu erzielen. Und mit den frühen Hilfen gelingt es, tatsächlich an diese Zielgruppen heranzukommen, weil die frühen Hilfen sich durch ihre Niedrigschwelligkeit auszeichnen, weil sie frühzeitig herangehen und unter positiven Vorzeichen Kontakt zu den Eltern suchen. Ein beredes Beispiel dafür sind etwa die Willkommensbesuche. Die frühen Hilfen stellen also eine wertvolle Brücke zu den Menschen dar, um ein wertschätzendes Erleben im Verhältnis zum Staat zu entwickeln und auszubauen. Und damit leisten sie eben gerade auch in Gesamtdeutschland, aber eben auch in strukturschwachen Gebieten einen demokratiefördernden und einen demokratiesichernden Beitrag. Zweitens. Frühe Hilfen sind ein Innovationsmotor kommunaler Daseinsvorsorge. Mithilfe der frühen Hilfen gelingt es vielen Kommunen in Deutschland, notwendige Entwicklungsprozesse voranzutreiben und von den frühen Hilfen aus zu lernen in Bereiche, die auch weit über die frühen Hilfen hinausgehen. Bis in den Bereich der Bildung, bis in den Bereich der Gesundheit, bis in den Bereich der sozialen Unterstützung und der Pflege. Stichworte hierfür sind der integrierte Ansatz, über versäulte Strukturen innerhalb der öffentlichen Verwaltung und mit der Zivilgesellschaft gemeinsam zu denken. Es ist das strategische Denken, langfristig etwas vor Ort zu planen durch diesen Netzwerkcharakter. Und gerade dieser Netzwerkcharakter bindet Akteure auf lokaler Ebene mit ein, die in den normalen Verwaltungshandeln überhaupt keinen Platz hätten, zum Mitdenken, zum Weiterdenken und zum Unterstützen. In Gesamtdeutschland sind somit sehr rege und aktive Netzwerke entstanden, womit ein kleinen Beitrag eine große gesellschaftliche Wirkung entstanden ist. Und die frühen Hilfen setzen damit Impulse, die eine Initialzündung für mehr gelingende Kooperation von Kommunen über die Länder bis hin zum Bund bedeuten können. Bitte stimmen Sie dem Gesetzesvorhaben zu und nutzen Sie die frühen Hilfen zur Fortentwicklung des Sozialstaates. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank. Und ich bitte Frau Dr. Friedrich um Ihr Statement.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier stellvertretend für den Landkreis Peine oder für viele Landkreise hier als Landkreis Peine eingeladen zu sein und sprechen zu dürfen. Wir sind ein Landkreis mit 138.000 Einwohnern und wir sind, glaube ich, in einer Situation, wo wir viele Landkreise hinter versammeln können. Wie viele, genau, ich fange noch mal an. Ich habe mein Amt vor 5 Jahren begonnen. Und wir waren damals dann ziemlich schnell in der Corona-Delle und all das, was ich gehört hatte oder was ich aufgenommen habe, nämlich dass die frühen Hilfen ein so wichtiger Katalysator tatsächlich für viele, viele Prozesse, die wir in der Begleitung von Kindern und Familien 0 bis 10 Jahre tatsächlich haben, wo wir eigentlich gesehen haben, all die Angebote, Elterncafés, Kaffee-Bollerwagen, also Eltern ansprechen im Sozialraum, auf den Spielplätzen, also alles Formate, die gut waren und die unter Corona tatsächlich zusammengebrochen sind. Und wir sehen, dass wir jetzt in der Aufbauarbeit in den frühen Hilfen, von den frühen Hilfen lernen können. Viele Landkreise, nicht nur unser, sagen, wir brauchen eine kluge Präventionspolitik, die sichert, dass wir Präventionsketten haben von 0 bis 10 Jahren. Und das Lebensalter 0 bis 3 zeigt für uns als Kommunen, anschließend an das, was Sie, Herr Fischer, eben auch gerade gesagt haben, wir müssen raus aus der Versäulung, wir müssen all das wieder lernen, was wir sagen, gesundheitliche Aspekte, die Hebammen, die Kliniken, das Jugendamt mit offenen, aufsuchender Arbeit, all das sind Angebotsstrukturen, die wir jetzt dringend, dringend wieder stärken müssen. Die waren runtergefahren, auch Eltern haben sich zurückgezogen und es ist klug, jetzt weiter zu investieren in diese Formate. Unter mir steht tatsächlich ein Willkommensgeschenk, das alle werdenden Eltern tatsächlich im Landkreis bekommen. Wir brauchen gut informierte Eltern, wir brauchen Elternangebote, die möglichst niedrigschwellig sind. Wir brauchen auch Angebote, die in, und da spreche ich für den Landkreis Peine, für viele Flächenlandkreise, wir können nicht in unserem Hause sitzen und warten, bis Eltern mit Problemen kommen, sondern wir müssen mit Angeboten tatsächlich in die Sozialräume gehen und niedrigschwellige Angebote machen, die auch den Bedarfen dann tatsächlich gerecht werden. Für Verwaltung, ich bin jetzt seit 5 Jahren in Verwaltung, ist es neues Lernen. Das ist nämlich viel Lernen, auch raus aus Hierarchien. Etwas, was ich bei den frühen Hilfen deutlich immer erlebt habe, zu sagen, sie sind nur so stark, wie sie eben auch vernetzt miteinander sind. Und wenn wir jetzt die Situation haben, dass wir bundesweit auch weniger Geburtskliniken haben, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir die Familien wirklich mit Familienhebammen, dass wir sie wirklich gut tatsächlich ansprechen, weil wenn dann die Probleme in den Familien erst groß geworden sind, dann wissen wir in den Kommunen auch, wie nachhaltig dann natürlich dann auch die Kosten steigen, wenn wir nicht früh investieren. Ich danke Ihnen für die Zeit. Danke.
Danke sehr. Und ich bitte Frau Dr. Klapp um Ihr Statement. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten, liebe Anwesende, ich bedanke mich sehr und zwar im Namen einmal des Qualitätsverbunds Babylotse, einem Lotsendienst in Kliniken, der zu den frühen Hilfen lotst und hier sehr kooperiert, aber auch vor allen Dingen als Geburtsmedizinerin und ganz besonders im Namen der uns sich anvertrauenden Eltern, die wir hier immer wieder sehen. Ich möchte mit einem Beispiel anfangen. Die 22-Jährige, wir nennen sie mal Lena K., hat gerade ein Kind bekommen. Es ist alles wunderbar nach allem, was wir sehen. Im Mutterpass eine gerade Linie durch die Risikokästchen. Sie ist erstgebärend, es war eine Spontangeburt, 2 Tage vor dem Termin. Der Abgar, Untersuchung des Kindes ist auch hervorragend. Alles in Ordnung, oder? Zufällig ist am nächsten Tag, kurz vor der Entlassung, eine empathische Wochenbettschwester da, bevor sie geht, und die hat ausnahmsweise Zeit. Das wissen Sie sicher, warum das hier in Frage gestellt wird. Sie hat eine besondere Art, darauf zuzugehen, und sie fragt einfach, weil sie festgestellt hat, die junge Frau hat keinen Besuch vom Kindsvater gehabt und weint und fühlt sich auch doch ein Stück weit überfordert. In so einer Situation vertraut sie sich an. Sie lebt vom Kindsvater getrennt, die Ausbildung ist nicht abgeschlossen, sie hat finanzielle Sorgen. Scham und Angst vor dem Jugendamt haben bisher verhindert, dass sie sich in irgendeiner Weise von sich aus Hilfe suchte. Soweit so gut, aber kann man das Erkennen einer solchen Belastung einem glücklichen Zufall überlassen? Wie wäre es, wenn frühe Hilfen anwesend wären, zum Beispiel ein Lotsendienst, und sich hier jetzt jemand mit dieser jungen Frau hinsetzen würde und fragen würde? Nun kann es durchaus sein, dass ja hier wunderbare Ressourcen da sind, dass eine Mutter da ist von dieser jungen Kindsmutter, die Zeit hat, die sich kümmert. Es gibt vielleicht auch eine Wohnung im gleichen Haus und die Dinge sind geregelt. Aber so viel Glück haben doch nicht viele. Eher wahrscheinlich ist, dass keine Ressourcen da sind und dass wir jetzt hier schauen müssen, was ist möglich einzurichten. Hier würde sich zum Beispiel jemand von den frühen Hilfen, sei es eine Babylotsin oder ein anderer Lotsendienst, darum kümmern, zum Beispiel eine Familienhebamme für ein Jahr zur Begleitung zu implementieren, die junge Mutter an eine Familienberatungsstelle weiterzuleiten, wo Sorgerechtserklärungen, Vaterschafts- und Unterhaltsfeststellungen für sie mit bedacht werden und vielleicht eine Schuldnerberatung wegen der finanziellen Probleme initiieren. Also das wären Dinge, die wichtig sind und die noch weitergehen. Nach 3 bis 4 Wochen würde sich dann eben diese Ansprechpartnerin der frühen Hilfen erkundigen. Ist sie dort angekommen? Haben sich die Dinge gelöst? Gibt es weitere Fragen und Probleme, die man regeln kann? Wir können uns ausdenken, wie es wäre, wenn das alles nicht möglich wäre. Auf jeden Fall haben wir hier eine Möglichkeit, ganz früh schon einzusteigen und Überlastungen und Überforderungen, die ja oft die Grundlage sind für spätere Misshandlungen oder vielleicht auch Vernachlässigung eines Kindes, dem vorangehen. Ich danke sehr für die Möglichkeit, hier zu sprechen, und denke vor allen Dingen, dass hier Möglichkeiten sind, direkt an der Basis anzugreifen, große Kosten zu sparen, viel noch auf den Weg zu bringen zu einer Zeit, wo Eltern ansprechbar sind. Sie kommen zu 98% durch die Geburtskliniken. Wir haben rund um die Geburt Eltern, die gute Eltern sein wollen. Und wir haben auch genug Nachweise durch Untersuchungen und Studien, dass das tatsächlich ankommt, dass es hilft und dass wir hiermit auch die Eltern in eine viel bessere Lage bringen können. Deswegen bitte ich sehr im Namen aller Eltern, dass Sie das unterstützen.
Vielen Dank. Und es folgt Herr Dr. Nikolka, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte die von uns eingereichte Stellungnahme noch einmal in 4 zentralen Punkten zusammenfassen und hier vor allem auf den Investitionscharakter der frühen Hilfen und auf die Lebensverlaufsperspektive eingehen. Frühe Prävention, erstens, ist eine gute Investition. Das bedeutet, allen Kindern gleich gute Bedingungen für ein gesundes und gewaltfreies Aufwachsen zu bieten und die Benachteiligung belasteter Familien möglichst früh auszugleichen. Dann greifen auch spätere Förderungen besser und sind ungleich rentabler. Wir wissen aus internationalen Studien, dass sich Ausgaben für frühkindliche Förderung oft sogar fiskalisch selbst tragen. Zweitens, die frühen Hilfen sind frühe Prävention und sie wirken. Sie setzen bei basalen Elternkompetenzen an und stärken die Ressourcen des Familiensystems. Eine neue Studie des Deutschen Jugendinstituts hat gerade gezeigt, dass gerade die Ressourcen des Familiensystems und elterliche Bewältigungsstrategien wichtige Faktoren sind, um Kinder vor Belastungslagen wie Armut zu schützen. Deshalb müssen wir diese Ressourcen stärken, um eine Spirale aus Belastungen und Belastungsfolgen möglichst früh zu durchbrechen, sowohl für Kinder als auch für die Eltern. Auch mit Blick auf Teilhabe an Bildung und später den Beruf ist das wichtig. Aus einer ökonomischen Perspektive sicher auch für die Produktivität am Arbeitsmarkt und die geringere Notwendigkeit der Inanspruchnahme staatlicher Unterstützungsleistungen im späteren Leben. Drittens, mittelbar können die frühen Hilfen auch dazu beitragen, Kindeswohlgefährdungsrisiken zu reduzieren, auch wenn das nicht ihr primäres Ziel ist. Ich möchte eine Zahl dazu nennen, und zwar das Verhältnis der Ausgaben der frühen Hilfen zu den geschätzten, konservativ geschätzten jährlichen Traumafolgekosten infolge von Kindeswohlgefährdung in Deutschland. Und das beläuft sich auf 1 zu mindestens 96. Also fast das 100-fache der Ausgaben oder der Kosten für Traumafolgen infolge von Kindeswohlgefährdung im Vergleich zu den Mitteln der Bundesstiftung Frühhilfen. Daher nochmal, frühe Prävention rentiert sich für die Betroffenen selbst, für ihr soziales Umfeld, für die Gesellschaft und schließlich auch für den Staat. Und viertens und abschließend, damit die frühen Hilfen zielgenau wirken können, braucht es eine effektive Mittelausstattung der frühen Hilfen. Die ist gegenwärtig nicht gegeben. Es fehlen etwa nach einer Befragung der kommunalen Netzwerkkoordinierenden 274 Vollzeitäquivalente für die Bereitstellung des Kernangebots der frühen Hilfen. Und gleichzeitig sind Fachkräfte teurer geworden. Und wie wir schon gehört haben, ist es notwendig, Fachkräfte auch zu halten. Daher ist es wichtig, eine Aufstockung der Mittel für die frühen Hilfen zu beschließen und auch eine Dynamisierung für weitere Kostensteigerungen mit zu berücksichtigen, damit lieber früher weniger Geld ausgegeben wird als später mehr Geld. Und das in Zeiten knapper Kassen, des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels. Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Und Frau Paul bitte ich jetzt.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Anwesende. Funktioniert es nicht? So, geht es jetzt besser? Habe ich. Ja, ist an. Also das rote Zeichen ist. Okay, gut. Ich versuche es jetzt. Vielen Dank, dass Sie die frühen Hilfen nochmal auf die Ausschusssitzung gesetzt haben, auf die Tagesordnung. Frühen Hilfen haben sich eigentlich noch als sehr junges Handlungsfeld sehr erfolgreich entwickelt und sie werden häufig auch als Blaupause für andere politische Handlungsfelder genannt. Jetzt möchte ich mal ganz kurz auf die Erfolgskriterien eingehen, warum sie denn so erfolgreich geworden sind. Sie setzen so früh wie möglich an. Das hat Herr Nikolka gerade sehr eindrücklich beschrieben. Ich glaube, das muss ich nicht nochmal sagen, dass wir einen großen Wirkungsradius haben, weil wir so frühzeitig beginnen. Sie arbeiten sehr effektiv und energetisch, durch ihre Struktur, dass es auf allen föderalen Ebenen Bund, Länder und Kommunen Vernetzungsstellen gibt. Dadurch ist ein schnelles, abgestimmtes und effektives Handeln möglich. Vor allem durch die flächendeckende Struktur in den Kommunen, wo wir ja mittlerweile überall Netzwerke haben, können alle Angebote vor Ort miteinander vernetzt werden und auch optimal für die Familien eingesetzt werden. Frühe Hilfen überwinden das Präventionsdilemma. Durch die systematische Vernetzung von Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe, aber auch der Schwangerschaftsberatung und Frühförderung sowie Arbeitsagenturen ist es möglich, stigmatisierungsfrei alle Familien zu erreichen und aber auch familiäre Belastungen frühzeitig zu erkennen und Familien in Problemlagen bedarfsgerecht zu unterstützen. Sie sind forschungsbasiert und qualitätsgesichert. Durch ein regelmäßiges Monitoring der frühen Hilfen können wir erkennen, welche Bedarfe die Familien haben, wie sich die Strukturen vor Ort entwickeln und wo wir mit Qualitätsentwicklung unterstützen können und müssen. Frühe Hilfen haben Innovationskraft. Gerade weil die frühen Hilfen sich an den Bedarfen der Familien konsequent orientieren, stehen sie für Innovation, wo es nötig ist und wo es wichtig ist. Dies haben sie auch in der Corona-Krise bewiesen. Durch die intelligente Förderung durch die Bundesstiftung ist es möglich, rechtskreisübergreifend zu fördern. Was normalerweise in dem einen System nicht möglich ist, wird aber durch die Bundesstiftung möglich, dass man eben rechtskreisübergreifend fördert und die entsprechenden Hilfen anbietet. Frühe Hilfen haben engagierte Fachkräfte und Ehrenamtliche mit der richtigen Haltung. Wir haben sehr viel mit den Stakeholdern an Haltungsfragen gearbeitet. Das heißt Wertschätzung gegenüber den Familien, Ressourcenorientierung, aber auch systemübergreifendes Arbeiten und nicht Systemegoismen nach vorne zu bringen. Das war uns sehr wichtig und das ist uns, glaube ich, auch allen gemeinsam miteinander gelungen. Und das zeigt sich auch bei den Eltern aus, weil sie haben eine hohe Zufriedenheit. Jetzt komme ich zum Abschluss. Alle Erfolgsstory. Ich glaube, das haben wir alle jetzt sehr deutlich dargestellt, was das für eine Erfolgssäule ist, aber sie ist gerade gefährdet. Und das sagen insbesondere auch die Kommunen, dass sie sagen, wir können das in der Qualität nicht mehr aufrechterhalten und für Innovation ist kaum noch Ressource da. Deshalb schlagen wir vor, die Mittel der frühen Hilfen gemäß den vorhandenen Bedarfen anzupassen und dies auf der Grundlage von Evidenz. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir weiter so arbeiten könnten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und es folgt Herr Dr. Siefert, bitte.
Sehr verehrte Frau Bahr, sehr verehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, in 3 Minuten Zeit wenigstens 3 Krankheitsrisiken kurz zu skizzieren, die unmittelbare Bezüge zu den frühen Hilfen haben. Wir verweisen dazu gern auch auf die Stellungnahme. Krankheitsrisiko, Armut. Herr Backes hat schon darauf hingewiesen. In der Schwangerschaft haben zahlreiche psychosoziale Faktoren, insbesondere Armut, aber auch kritische Lebensereignisse, Alkohol, Drogen, Nikotinabusus oder eine Teenager-Schwangerschaft einen signifikanten Einfluss auf das Risiko einer Frühgeburt. Über die Folgen von Dysstress, ungesundem Stress, haben Sie auf dem parlamentarischen Frühstück zu den Lotsendiensten ja schon von Frau Professor Buss aus der Charité viel gehört. Stress beeinflusst die kindliche Gesundheit schon in der Schwangerschaft, maßgeblich und vielfältig. Armut ist der Hauptstressor. Das Thema somatische Gesundheit. Kinder mit einem niedrigen sozioökonomischen Index haben deutlich schlechtere gesundheitliche Voraussetzungen im Vergleich zu Kindern aus höheren SES-Schichten, zum Beispiel ein mehrfach erhöhtes Risiko für Adipositas und Übergewicht. Das bezieht sich auch, lässt sich auch auf die psychische Gesundheit beziehen. Hier sind Kinder aus sozial benachteiligten Familien deutlich häufiger von psychischen Belastungen und Verhaltensauffälligkeiten bedroht. Auch hier wird das auf höhere Stressniveaus, Stressfaktoren in der Familie und schlechtere Zugänge zu Präventionsangeboten zurückgeführt. Die Ergebnisse der zweiten Kickswelle verdeutlichen das in ganz vielfältiger Art und Weise. Die ökonomischen Unterschiede haben einen erheblichen Einfluss auf die gesundheitliche Chancengleichheit bei Kindern und Jugendlichen. Das zweite Krankheitsrisiko, Zuwanderungsgeschichte. Wir wissen, dass Schwangere mit einer Zuwanderungsgeschichte ein knapp dreifach erhöhtes Risiko für eine Frühgeburtlichkeit haben. Und wenn Sie selbst über Diskriminierungserfahrungen berichten, steigt das Risiko auf das Fünffache. Hintergrund, psychosozialer Stress, der über biologische Stressrisiken eben dieses Frühgeburtsrisiko erhöht. Und das ist unabhängig von sozioökonomischen Hintergründen auch in der zweiten Generation der Migrantinnen nachweisbar. Dort kann man erhöhte Entzündungsparameter nachweisen, die über eine Dysregulation zentraler Hormonsteuerungsmechanismen das gesundheitliche Risiko erhöhen. Und das dritte Krankheitsrisiko, das Präventionsdilemma, überspringe ich aus Zeitknappheit, darauf ist schon eingegangen worden. Auch da geht es darum, dass Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Hintergrund weniger gesundheitliche Angebote in Anspruch nehmen. Es ist auch schon viel berechnet worden. Unterm Strich kann man, wenn man sagt, die Inflation hat 30% der frühen Hilfen aufgefressen, die Zahl der Kinder von 0 bis 3 ist um 5% gestiegen und nach bisher unveröffentlichten Informationen des NZFH sind die Bedarfe um 30% gestiegen. Damit sind rechnerisch ungefähr 100 bis 110 Millionen Euro pro Jahr erforderlich. Das entspricht ja unbedingt den Berechnungen des Bundesrats. Deswegen bitte werden Sie so rasch wie möglich tätig, sowohl bei den Beschlüssen zur Mittelanpassung der Bundesstiftung als auch bei der Umsetzung der konkreten Handlungsempfehlungen der JFMK und GMK zu den Lotsendiensten. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Und Frau Dr. Thüyen ist die Nächste. Ja. Bitte sehr.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Bahr, liebe Abgeordnete, liebe Anwesende. Ich spreche hier ja als Vorsitzende des Beirats des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen und der Bundesstiftung Frühe Hilfen, aber insbesondere auch als Kinderärztin und Kinderneurologin. Und deswegen in meiner Stellungnahme habe ich darauf abgehoben und möchte noch einmal sagen, warum ist die Schwangerschaft und die ersten drei Lebensjahre so wichtig? Das Menschenkind ist das unreifste Säugetier, das es überhaupt gibt. Und das ist das riesige Entwicklungspotenzial. Das Menschenkind läuft erst mit einem Jahr und spricht erst mit 1 bis 2, 1 bis 3 Jahren. Und daran sehen Sie, wie unreif so ein Menschenkind ist, wenn es zur Welt kommt. Und wir wissen inzwischen nicht nur, dass es nicht als blanke Vorlage sozusagen zur Welt kommt, zum Zeitpunkt der Geburt, sondern auch schon sehr viel pränatal erlebt hat. Das alles hat mein kinderärztlicher Kollege Herr Siefert schon ausgeführt. Und deswegen, diese Unreife ist es, die das riesige Potenzial des Menschenkindes bedeutet, aber auch die große Vulnerabilität des Kindes. Und deswegen sind die Investitionen in die frühe Kindheit, amortisieren sich so hoch, wie auch schon dargelegt wurde, weil man da nämlich sehr viel erreichen kann, sowohl durch Risikoprävention, aber insbesondere auch durch Ressourcenförderung. Warum müssen Sie sich als Abgeordnete und alle Erwachsenen dieser Gesellschaft so besonders für diese Altersgruppe einsetzen, die ja nicht für sich selber sprechen kann? Die Eltern sind oft auch erschöpft und können nicht ausreichend gut sprechen für diese Kinder, ist, weil von den 41 Millionen Haushalten in Deutschland nur noch 12 Millionen Haushalte mit Kindern dabei sind. Das heißt, es ist fast nur noch ein gutes Viertel aller Haushalte, in denen überhaupt Kinder erzogen werden. Davon sind also 71% ohne Kinder, Haushalte mit einem Kind sind 14%, Haushalte mit zwei Kindern sind 11% und Haushalte mit drei und vier Kindern sind nur noch 4%. Und früher gibt es ja das legendäre Wort von Adenauer, um Familien mit Kindern braucht man sich nicht zu bemühen, weil Kinder hat ja jeder. Und das ist nicht mehr so. Familien mit Kindern sind eine sozusagen demografisch in der Minderheit gegenüber anderen Stakeholdern, wie man so schön sagt. Und deswegen brauchen sie mehr Unterstützung von der gesamten Gesellschaft und von der gesamten Regierung. Das heißt, es ist eine gesamtgesellschaftliche und aber auch eine Gesamtregierungsaufgabe. Es profitiert der Bildungsbereich, es profitiert der Arbeitsmarkt letztendlich, wenn diese Kinder gute Bildungsabschlüsse erreichen, weil sie keinen Schaden genommen haben in der frühen Kindheit. Und ich stimme auch Herrn Fischer zu, dass es gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie fördert, wenn Menschen durch den Staat gute Hilfeangebote bekommen und auch annehmen können. Und deswegen bitte ich Sie nochmal nachdrücklich darum, die Mittel für die frühen Hilfen sozusagen sofort um 50% zu steigern und spätestens im nächsten Jahr um 100%. Und dann können die frühen Hilfen angemessen weiterarbeiten und Schaden abwenden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und es folgt zu guter Letzt Herr Frese, der Beigeordnete Deutscher Landkreistag. Bitte sehr, Herr Frese.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten. Erstmal entschuldigen Sie bitte, dass ich zugeschaltet werden musste, aber das ließ sich dann besser und eigentlich nur so kombinieren. Ich will dem Gesagten gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, das ist eindrucksvoll genug. Ich will auch nicht auf die Kompliziertheit der sonstigen Bund-Länder-Kommunen-Finanzbeziehungen eingehen, die hier in großer Schlichtheit sozusagen schon seit vielen Jahren umgesetzt werden und sehr erfolgreich. Das ist eben geschildert worden, dem kann ich mich nur einschließen. Es gab in all den Jahren zu den Fragen der Zusammenarbeit null Negativrückmeldung. Das ist ja das, was man dann immer erst als erstes hört als Spitzenverband auf Bundesebene, wenn man wenn irgendwas nicht läuft. Also null und nur Positives. Wenn man was gehört hat, dann nur Positives. Und zwar nicht nur von den handelnden Personen im Nationalen Zentrum und all den Institutionen, die drumherum sind, sondern auch aus der kommunalen Ebene. Also insofern will ich nur ausdrücklich sagen, der Gesetzentwurf des Bundesrats ist ja wie es sich gehört, schlicht, sozusagen vom Umfang her schlicht. Die Begründung ist deutlich umfassender und auch der ist zuzustimmen. Und wenn es nach mir ginge, stimmen Sie dem zu und übernehmen Sie das gerne für den Bund. Vielen Dank.
Vielen Dank. So, wir kommen jetzt zur Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten in etwa. Und wir beginnen mit der SPD-Fraktion mit 9 Minuten. Der Kollege Daniel Baldi beginnt.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, die Anhörung diese Woche wäre eigentlich vom Zeitpunkt her perfekt gewesen, weil wir am Donnerstag die planmäßige Bereinigungssitzung gehabt hätten. Also sprich, es wäre eigentlich der beste Zeitpunkt gewesen, um darüber zu sprechen, wie wir bis zu diesem Zeitpunkt oder dann eben Donnerstag auf Freitagnacht eben noch über das Thema frühe Hilfen und vor allen Dingen auch Erhöhung der frühen Hilfen sprechen können. Und gleichzeitig glaube ich, würde ich jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass der Zeitpunkt und die Situation und Ereignisse der letzten Wochen diese Anhörung hinfällig machen oder gar irgendwie sogar darüber sprechen, na, da hätten wir es auch lassen können, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, es macht einmal mehr noch mal deutlich auch für die kommende Legislaturperiode, wann immer sie auch startet, unter welchen politischen Mehrheitszeichen sie steht, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema gerade jetzt auch zu diesem Zeitpunkt noch mal aufzurufen und auch quasi als Brücke, als Startpunkt auch für die nächste Legislaturperiode mitzunehmen. Sie haben es ja in Ihren Ausführungen auch ganz, ganz richtig beschrieben, dass einerseits während Corona die Mittel ja schon sehr deutlich glücklicherweise erhöht wurden, dass es dann in den Jahren danach, seit 2023 und 2024, eben wieder gefallen ist auf den Anteil von 56 Millionen, dass glücklicherweise wir als Parlament es geschafft haben, immer gegenüber des Regierungsentwurfs noch mal 5 Millionen Euro mehr draufzupacken. Und gleichzeitig, ich finde, das gehört dann auch zur Ehrlichkeit dazu, dass das, glaube ich, niemand von Ihnen sich wahrscheinlich darüber beklagt hat, aber die Freude, glaube ich, größer gewesen wäre bei Ihnen allen, wenn es mehr als diese 5 Millionen Euro zusätzlich gewesen wären. Und deshalb vor dem Hintergrund ist, glaube ich, auch der Antrag des Bundesrats ganz, ganz wichtig, der auch auf der einen Seite noch mal deutlich macht, dass es auch insbesondere kein reines Bundesthema ist, sondern, und das hat Herr Frese vom Landkreistag ja jetzt eben auch noch mal deutlich gemacht, dass es im Interesse von Bund, Ländern und Kommunen ist, die frühen Hilfen und Lotsendienste eben auch langfristig zu stärken und zu fördern. Glücklich, oder wir als SPD haben das Thema frühe Hilfen, oder glaube ich, da mache ich jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis draus, dass das ein Thema ist, was auch uns schon lange umtreibt, und kann deshalb auch nur sagen, dass natürlich wir uns auch in den letzten Jahren immer stark dafür gemacht haben, für diese zusätzlichen 5 Millionen und uns gerne auch mehr vorgestellt hätten, und gleichzeitig, dass wir uns natürlich auch für die Zukunft wünschen, dass es mehr als das ist, und das, glaube ich, eint auch alle hier, alle demokratischen Kräfte hier in diesem Raum. Deshalb möchte ich mal so ein bisschen von dem Antrag weggehen und zusätzlich noch zu dem kommen, was frühe Hilfen und Lotsendienste leisten. Und deshalb meine Frage, Herr Dr. Siefert, an Sie. Einerseits, welche zusätzlichen Maßnahmen zu der Erhöhung, um die es jetzt in dem Antrag geht, oder Maßnahmen oder Empfehlungen, hätten Sie denn noch zum Thema frühe Hilfen, Lotsendienste für die kommende Legislaturperiode? Und da haben Sie jetzt auch schon so ein bisschen drauf abgezielt, das Präventionsproblem, nämlich wir wissen nie so ganz, hat es sich jetzt gelohnt oder nicht, das uns ja leider in ganz, ganz vielen Bereichen betrifft. Haben Sie die Musterlösung, wie wir dieses Präventionsproblem, das Präventionsparadoxon, wie wir das auflösen können? Nicht nur, das wäre ja nicht nur für die frühen Hilfen super, wenn wir das auflösen, aber vielleicht damit erst mal angefangen.
Okay, vielen Dank. Ja, zwei Fragen. Also die eine Frage, was können wir über die Mittelerhöhung der frühen Hilfen hinaus tun? Ich hatte ja schon verwiesen auf die Umsetzungsempfehlungen der JFMK und der GMK. Ich glaube, das würde total Sinn machen, um Lotsendienste im Gesundheitssystem zu verankern. Was könnte man darüber hinaus noch tun? Man könnte dafür sorgen, dass in möglichst vielen Gesundheitseinrichtungen frühe Hilfen entstehen können, um dort hinzugehen, wo die Menschen sind. Wir haben eben schon gehört, über 98% der Schwangeren entbinden in den Geburtskliniken, aber auch Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen und die sogenannten U-Untersuchungen beim Kinderarzt werden ja zu über 98% wahrgenommen. Das heißt, das ist ein Ort, wo die Menschen sind, ganz egal, ob sie vom Präventionsdilemma betroffen sind oder nicht. Und das, was wir aber dort brauchen, das werden mir insbesondere die niedergelassenen Kinderärzte bestätigen, ist, wir brauchen sozusagen in dem Werkzeugkoffer der niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen ein zusätzliches Instrument, nämlich die frühen Hilfen, in welcher Form auch immer, zum Beispiel durch Lotsendienste, durch Sprechstunden der frühen Hilfen in diesen Gesundheitseinrichtungen oder was auch immer. Ich glaube, das wäre ein total guter Ansatz, um die frühen Hilfen sozusagen zu den Menschen zu bringen, dort, wo die Menschen alle sind, nämlich eben in diesen Gesundheitseinrichtungen.
Vielen, vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an Frau Paul. Der Bundesrat fordert ja, dass quasi sich die Mittel erhöhen, abhängig von Tarifabschlüssen, allgemeinen Kostensteigerungen und der Zahl der Kinder unter 3 Jahren. Also quasi einmal den Sockelbetrag erhöhen und die Dynamisierung dann anhand dieser 3 Faktoren. Würden Sie das so 1:1 unterschreiben oder würden Sie sagen, es braucht noch mehr Faktoren in der Frage der Dynamisierung?
Ich denke, das sind schon gute Faktoren, aber wie ich eben schon auch ausgeführt habe, ich glaube, wir brauchen auch noch mal eine gute Evidenz, also eine gute Forschungslage, dass wir auch zeigen können. Und ich finde, das können wir auch liefern. Also wie viel brauchen wir wirklich mit allen Parametern? Also wie viel sind wirklich belastet? In welcher Situation sind sie belastet? Wie erreichen wir sie? Wir haben ja Daten dazu. Und ich glaube, auf dieser Basis dann wirklich auch vielleicht auch eine stufenweise Erhöhung. Ich weiß, dass nicht jetzt irgendwelche Wunder vollbracht werden können. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir die frühen Hilfen jetzt wirklich gut absichern wollen, dass es jetzt ein Mehr gibt. Und die 5 Millionen waren gut, aber die müssen verlässlich und dauerhaft kommen. Und dafür brauchen wir auch solche Forschungsergebnisse, dass wir das gut belegen können und Ihnen auch gut darlegen können.
Wenn die Zeit es noch zulässt, nehme ich die Zeit auch gerne. Stichwort, Frau Paul, würde ich auch an Sie richten, Stichwort Fachkräfte. Jetzt habe ich manchmal so ein bisschen den Vorwurf gelesen, wenn wir die frühen Hilfen ausbauen, dann könnte es ja passieren, dass sich die Fachkräfte oder dass wir uns gegenseitig im Präventionsgesundheitsbereich, Jugendbereich die Fachkräfte so ein bisschen abgraben. Könnten Sie dazu einmal grundsätzlich was sagen und vielleicht auch weitergehend, wie verhindern, wenn es so wäre oder wenn es so ist, wie wir oder wie Sie das verhindern können und wie wir Sie, falls es so ist, Sie dabei unterstützen können, das zu verhindern?
Also ganz ehrlich, wir sind froh, dass die Familienhebammen und Gesundheitsfachkräfte sich sehr wohl in den frühen Hilfen fühlen. Weil wir können wirklich nachweisen, dass sie sich sehr wertgeschätzt fühlen in ihrer Arbeit. Und wir haben da wirklich mit unserer Haltung, was ich eben gesagt habe, einen Riesenpfund. Und natürlich werden wir aber Schwierigkeiten kriegen, sage ich auch ganz ehrlich, wenn wir die Akademisierung der Hebammen jetzt haben und mit anderen Gehaltsvorstellungen, die absolut berechtigt sind nach einer Akademisierung, dann werden wir irgendwann Probleme kriegen. Dann werden sie natürlich nicht mehr für das arbeiten, wo sie jetzt für bezahlt werden. Also das wird, glaube ich, sehr schwierig sein. Und wir haben natürlich diese Diskussion auch schon immer wieder auch bei uns im Beirat auch gehabt. Senken wir irgendwann die Qualität runter, weil wir das irgendwie versorgen wollen, oder wollen wir an der Qualität festhalten? Wollen wir möglicherweise andere Fachkräfte dann dazu holen? Und wir versuchen mit aller Kraft, dass wir die Qualität halten, weil das zeigt sich einfach, dass die meisten Eltern sagen, und da haben wir Daten zu, dass sie genau das von den Familienhebern und Familiengesundheitskinderkrankenpflegenden absolut gut finden. Hohe Zustimmungswerte habe ich noch nie bei einer anderen Hilfe gesehen. Und das finde ich wichtig, dass wir das aufrechterhalten und nicht so schnell auch die Qualität absenken.
Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion CDU-CSU mit 8 Minuten. Frau Pahlmann beginnt. Bitte sehr.
Ja, recht herzlichen Dank. Ich schließe mich der Wertschätzung und der Tatsache, dass Sie alle hier sind, der Kollegen sehr gerne an. Und stelle aber fest, dass wir als CDU-CSU an diesem Thema in den vergangenen Jahren immer sehr dran waren und auch immer festgehalten, dass in dem Bereich mehr gemacht werden muss. Sehen allerdings auch, dass die aktuelle Regierung nicht engagiert genug an dem Thema dran war. Und wir sagen durchaus, verbale Wertschätzung alleine reicht nicht. Wir sehen ja, dass es die Finanzen immer das A und O sind. Und ich stelle meine erste Frage an Frau Professor Dr. Friedrich. Als Vertreterin eines Landkreises, wie stellt sich denn für den Landkreis Peine eben als Beispiel für die vielen Landkreise, die wir in unserem Land haben? Wir haben eben nicht nur städtische Regionen mit einem gut ausgebauten Krankenhausnetz hier im Bundesgebiet. Hinsichtlich der finanziellen Ausstattung, das Verhältnis zwischen Bedarf und Ressourcen in den letzten Jahren denn da? Können Sie da was zu sagen?
Ja, liebe Frau Pahlmann, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, Mikro,
haben Sie das an?
Ja, es ist an. Tatsächlich hat sich die Haushaltslage in vielen Landkreisen momentan dramatisch verändert. Im vergangenen Jahr begann es, für manche Landkreise beginnt es erst in diesem Jahr, wir sind im zweiten Jahr. Wir sehen, dass die Landkreise deutlich mehr Aufgaben wahrnehmen und deswegen auch in ihrer Gegenfinanzierung jetzt in Straucheln kommen. Wir haben, ich könnte es für meinen Landkreis noch mal sehr exemplarisch sagen, wir haben einen hohen Kostenblock aufgrund dessen, dass wir ein Klinikum erworben haben, das in die Insolvenz gegangen ist. Wir sehen eine große Säule an Kostenaufwuchs im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, ein Bereich, der in der Regel zu 100% von den Kommunen getragen wird. Und all das, was Sie eben auch schon gesagt haben, Frau Paul, nämlich, dass wir natürlich wollen, dass wir gut bezahlte Fachkräfte, Hebammen haben, das schlägt sich aber auch in den hohen, hohen Summen jetzt wieder, die wir in der Kinder- und Jugendhilfe haben. Insbesondere dann, wenn ich jetzt in den Bereich nach 10 oder Kinder älter als 10 schaue, wenn ich da schaue, was wir an Hilfen zur Erziehung, was wir da reingeben. Also das sind einfach hohe Ressourcen bis Kinder- und Jugendhilfe im Strafverfahren. Also es explodiert und es sind große Kostenblöcke. Ich glaube, dass wir in der Stärkung 0 bis 10 und insbesondere mit den frühen Hilfen hier gut investieren. Das, was wir versäumen, wird sich nachher noch mal viel, viel teurer nachrechnen. Wir sind als Kommunen tatsächlich sehr gefordert zu schauen, wie wir unsere Ressourcen ausgeben. Prävention ist hier an dieser Stelle, glaube ich, ein klug gewählter Weg. Vielen Dank.
Vielen Dank. Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Backes. Herr Backes, Sie sind ja in Ihrem Eingangsstatement schon kurz darauf eingegangen, dass sich nach den neuesten Erhebungen des NZFH die Belastungssituation für Familien in Deutschland verändert hat. Vielleicht können Sie die Zahlen noch mal kurz nennen und vielleicht auch mal einordnen, wie sich Deutschland da im internationalen Vergleich stellt. Wie sieht das in anderen Ländern aus? Vielleicht können Sie da noch mal kurz darauf eingehen.
Vielen Dank. Genau, ich habe die Zahlen in meinem Eingangsstatement genannt. Wir haben ja eine große repräsentative Studie Kinder in Deutschland 0 bis 3 2022 durchgeführt und haben damit auch sozusagen Corona-Auswirkungen und Effekte mitbekommen in den Familien. Und was wir sehen, ist bei der Frage, zeigen die Eltern klinisch relevante psychische Symptome oder moderate Belastungsanzeichen, dass wir einen massiven Anstieg haben von 2015, als wir die Studie zum ersten Mal durchgeführt haben. Dort waren es 15,7% der Eltern und nun sind es 2022 21,5% der Eltern. Und den anderen sehr aktuellen Wert, den wir noch nicht veröffentlicht haben, das ist unser ZUFA-Monitoring, das heißt zusammen für Familien, wo wir den Gesundheitssektor befragen. Und dort haben wir die Geburtskliniken befragt, die Mitarbeitenden nach Anzeichen für eine psychische Erkrankung von Mutter und oder Vater. 2017 gaben in der Befragung 8%, gaben die Mitarbeitenden an, dass sie das bei 8% wahrnehmen. Und in diesem Jahr werden 11% angegeben. Und das wissen wir auch aus unseren Arbeiten zu Eltern mit psychischer Erkrankung, wozu es ja auch einen fraktionsübergreifenden Antrag gibt, wie massiv gerade die Auswirkungen für Kinder sind, wenn die Eltern psychisch erkrankt oder sehr schwer psychisch belastet sind und was das bedeutet für die weitere Entwicklung der Kinder. Von daher ist das ein sehr für uns auch alarmierender Faktor, wo wir einfach genau hinschauen müssen und die Familien früh unterstützen müssen, früh auffangen müssen über Lotsendienste und dann in die Angebote, die dazu passen, lenken. Wenn wir uns das jetzt international anschauen, habe ich dazu keine direkten Vergleichswerte. Ich kann Ihnen vielleicht so einen Eindruck geben. Wir haben einen Austausch mit den deutschsprachigen Ländern, die auch frühe Hilfensysteme haben, die teilweise auch von uns sozusagen gelernt haben. Also wir haben einen sehr intensiven Austausch mit Österreich, die sich das auch genau angeschaut haben, wie wir das geschafft haben, überall diese föderalen Strukturen, dieses Netzwerk aufzubauen und Familien frühzeitig aufzufangen. Wir hatten gerade aktuell einen Austausch mit Japan, die auch interessiert waren, wie das Kinderschutzsystem in Deutschland aufgestellt ist, die aber eher sozusagen auf die andere Seite geschaut haben, nämlich wenn die Intervention nicht erfolgreich war, wenn Kinder schwer zu Schaden oder zu Tode gekommen sind. Das war ja auch der Ausgang für die frühen Hilfen in Deutschland. Und die waren sehr beeindruckt und überrascht, einfach auch von dieser Idee der präventiven Unterstützung so frühzeitig und dieses ganzen Systems, weil die eher geschaut haben, dass man einfach ein Review-Verfahren zu Todesfällen und dass man einfach aber vielleicht auf die andere Seite schaut und früher anfängt.
Recht herzlichen Dank. Wenn ich ganz schnell bin, eine dritte Frage an Herrn Dr. Nikolka. In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass eine Quantifizierung in der Kinder- und Jugendhilfe innerhalb und außerhalb des genannten Rechtskreises frühe Hilfen eingesetzten Mittel aktuell nicht möglich ist. Wenn Sie ganz kurz vielleicht erläutern könnten, warum dies nicht möglich ist und was braucht es eigentlich, um eine Quantifizierung dann doch zu ermöglichen?
Ja, vielen Dank. Ich beziehe mich da auf die Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik, die zu den frühen Hilfen und zu den Ausgaben in den frühen Hilfen keine konkreten Verwendungen für bestimmte Maßnahmen zulassen und eben auch nicht die Möglichkeit erlauben, zu sehen, in welchen Kommunen oder in welchen Bundesländern für welche Maßnahmen welches Geld ausgegeben wird und wie sich dann eben gerade die frühen Hilfen relativ zu anderen Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen darstellen im Bereich der amtlichen Statistik. Wenn wir uns beispielsweise auf der anderen Seite die Hilfen zur Erziehung anschauen, die ein Gros der Kinder- und Jugendhilfeausgaben in den Kommunen ausmachen und wie auch schon erwähnt wurde, dass dann Fälle sind, die eigentlich relativ spät erst bekannt werden und wo das Kinder- und Jugendhilfe und das Kinderschutzsystem erst relativ spät eingreifen kann. Und daher wäre eine bessere Datenlage und natürlich auch eine Forschung in diese Richtung sehr wünschenswert, wenn man da eben evidenzbasierte auch zu den frühen Hilfen mehr Auskunft geben könnte.
Gut. Die letzten 8 Sekunden schenke ich, aber Sie plädieren für mehr Forschung in dem Bereich, wenn ich es richtig gesehen habe. Danke.
Danke sehr. So, dann kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen mit 10 Minuten. Frau Kollegin Lupe, bitte.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Eingangsstatements und auch für die Arbeit, die Sie machen. Es wurde jetzt ja schon vielfach angesprochen, wie wichtig und was für ein wichtiges präventives Angebot die frühen Hilfen sind. Und ich kann auch aus meiner eigenen Praxis im Jugendamt sagen, dass das sehr relevant ist. Und dass gerade, es wurde ja auch schon die Scham angesprochen, die oftmals viele Eltern immer noch mit dem Jugendamt und auch mit den Hilfen zur Erziehung verbinden. Das ist ein riesiges Hindernis teilweise noch für unsere Arbeit. Und da sind die frühen Hilfen wirklich ein großartiger Mehrwert auch in der Praxis, weil da einfach Kolleginnen und Kollegen sitzen, die einfach viel näher dran sind und einfach nicht ja, mit diesen Vorurteilen noch behaftet sind und dadurch auch ja, die Zusammenarbeit viel, viel besser funktioniert, sei es jetzt nun präventiv, aber auch teilweise im Übergang, weil die frühen Hilfen ja nur bis 3 sind und ab und zu ist es halt auch einfach möglich, dass Anschlusshilfen notwendig sind. Genau, es wurde schon gesagt, die frühen Hilfen sind ein Gemeinschaftsprojekt, also Bund, Land und Kommune. Und gerade auf kommunaler Ebene macht sich ja, also wird ja die Zusammenarbeit und die Wirksamkeit auch deutlich. Und deswegen wäre jetzt meine Frage zuerst an Professor Dr. Fischer. Sie hatten ja auch gesagt, es ist eine Initialzündung für mehr gelingende Kooperation. Und ich glaube, gerade die Kooperation ist es ja auch, die den Mehrwert ausmacht, dass da einfach sehr viele unterschiedliche Fachkräfte zusammenarbeiten. Sie haben den Netzwerkcharakter schon angesprochen. Vielleicht können Sie das noch weiter ausführen. Ich weiß aus meiner eigenen Praxis, dass Netzwerkarbeit schon noch immer ist, was nicht unbedingt immer mitfinanziert wird und auch sehr viel mehr Aufwand bedeutet im Alltag. Genau, vielleicht können Sie da einfach noch weiter was zu sagen. Und Sie hatten auch gesprochen, ja, Initialzündung. Vielleicht können Sie auch noch ausführen, in welchem Bereich die frühen Hilfen noch zünden könnten, um vielleicht das Wort zu nutzen. Vielen Dank.
Ja, das kann ich gerne tun. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, woher die frühen Hilfen kommen. Sie kommen aus dramatisch verlaufenden Kinderschutzfällen, die in Deutschland passiert sind. Und wenn man diese Kinderschutzfälle sich anschaut, so war es ja nie so, dass diese Kinderschutzfälle den Jugendämtern damals völlig unbekannt waren. Sondern das Hauptproblem für diese tragisch verlaufenden Fälle waren, dass bestimmte Informationen nicht weitergegeben wurden, dass in Zuständigkeiten gedacht wurde und ein ganzheitliches Problem nicht als ganzheitlich beantwortet wurde, sondern jeder hat im Rahmen seiner Zuständigkeiten durchaus gute Dinge geleistet, aber es hat nicht gelangt, um eine gute, angemessene Lösung zu finden. Daraus haben die frühen Hilfen gelernt, das darf man nie vergessen. Und da ist eine Antwort entstanden, wo es gelungen ist, jahrzehntealte Diskurse, zum Beispiel zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen, aufzubrechen und zu überführen in ein gemeinsames Denken, wo auf kommunaler Ebene Akteure miteinander ins Gespräch gekommen sind, die sonst nie sowohl fachbezogen als auch systembezogen miteinander geredet hätten. Da sind neue Berufe daraus entstanden, wie zum Beispiel die Familienkinderkrankenschwester oder die Familienhebamme. Und es ist ein völlig neues Denken entstanden, was auf Fachkräfteebene in Deutschland, wir können das mittlerweile sagen, flächendeckend vorhanden ist und gut funktioniert. Die Herausforderung, die wir derzeit haben, ist, und das war ja mein Plädoyer, dass das tatsächlich auch als Innovation verstanden werden kann, für die Kommunen selbst, aber auch für das Miteinander zwischen Bund, Ländern und Kommunen, ist, dass wir gerade die Leitungsebene davon noch stärker überzeugen müssen, was sie eigentlich für einen Schatz in ihren Händen halten. Dass also die Fachkräfte besser in der Lage sind, auf Entscheider, Entscheiderinnen, sowohl in der Verwaltung als auch in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Politik einzuwirken. Und eine große Perspektive, die wir gerade haben, ist eine stärkere politisch-strukturellere Verankerung der frühen Hilfen. Weg von diesem Modellcharakter hin zu einem Charakter, wo Bund, Länder und Kommunen gemeinsam in die Finanzierung hineingehen. Und da zeigt sich, Kommunen, das war auch die Frage aus der CDU, Kommunen leisten heute schon einen enormen Anteil an dieser Finanzierung. Und das Wichtige dabei ist aber, dass ein gemeinsames Wirkungsinteresse dabei besteht. Und ich berate sehr viel Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Landräte, vor allem auch in Ostdeutschland. Und da stelle ich immer wieder fest, da entsteht ein politischer Wirkbegriff, bei dem mir gesagt wird, mit Hilfe der frühen Hilfen komme ich als Entscheidungsträger an Menschengruppen ran, die sich schon lange von Staat und Gesellschaft abgewendet haben. Wir hatten es vorhin gehört, Stichwort, was in der Pandemie passiert ist, wo bestimmte normale Regelstrukturen so nicht mehr bei den Menschen angekommen sind oder mit Argwohn betrachtet werden. Und die frühen Hilfen sind positiv besetzt. Die kommen an Zielgruppen heran, die schon lange sagen, nee, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Und das ist mein Punkt, wo wir sagen, da müssen wir noch besser werden. Und vor allem, wir müssen nichts Neues machen, sondern wir müssen das, was wir haben, für uns akzeptieren und sagen, hey, uns ist was Gutes gelungen. Wertschätzung gegenüber den frühen Hilfen ist dabei auch mit wichtig. Ein zweiter Punkt, wo es in die Richtung kommt, dann komme ich auch gleich zum Ende, ist, dass wir die Übergänge noch stärker in den Blick haben müssen. Also die Übergänge etwa im frühkindlichen Bereich, die Übergänge in die Kindergärten hinein. Und Herr Baldi sprach von Aufgaben für die nächste Legislaturperiode, mal weiterzudenken, wie können diese frühen Hilfen dafür gelingen, Übergänge auch in die Schule hinein besser zu gestalten. Das ist eine Zukunftsaufgabe, das ist nicht unsere Aufgabe heute. Heute können Sie darüber entscheiden, ob es den frühen Hilfen gut geht. Und Sie können entscheiden, ob andere Ansätze, die Sie auch gerade verfolgen, Stichwort der nationale Aktionsplan im Bereich neue Chancen für Kinder, Stichwort etwa das Stadtchancenprogramm, ob wir die vorhandenen tollen Erfahrungen aus den frühen Hilfen methodisch genau dort mit einsetzen und dass wir das gemeinsame denken, weil wir fangen auch auf Bundesebene dabei an, diese Versäulung aufzubrechen. Da ist noch ein dickes Brett vor uns.
Vielen Dank. Auf jeden Fall Motivation dann für die nächste Legislaturperiode und sehr viel zu tun. Ich hatte noch eine weitere Frage, und zwar an Professor Dr. Thien, und zwar auch aus Ihrer Erfahrung, sowohl im Beirat, aber auch aus der Arbeit, und zwar welche Maßnahmen der frühen Hilfen sind aus Ihrer Sicht besonders hilfreich und welche sollten wir vielleicht vermehrt in den Blick nehmen? Also auch das Stichwort Weiterentwicklung, qualitative Weiterentwicklung. Vielleicht können Sie dazu noch ausführen.
Ja, auf jeden Fall. Also auf der Ebene einer Kinderklinik ist es so, dass wenn die Menschen dort sind, Geburtsklinik ist ein wichtiger Ort, aber bei den kleinen kranken Kindern oder Frühgeborenen oder auch wenn Kinder im ersten Lebensjahr wieder aufgenommen werden wegen aller möglichen gesundheitlichen Probleme, dann muss man die Eltern sozusagen am Bett des kranken Kindes abholen. Da muss jemand sein. Das kann eine Kinderkrankenschwester sein, die ohnehin dort arbeitet, die aber, wie jetzt zum Beispiel bei uns in Lübeck, schon geschult ist und den Blick hat. Also es geht um Feinfühligkeit und es geht dann zur Befähigung, zur Netzwerkarbeit und zur Weitergabe dieser Informationen nicht hinter dem Rücken der Familie, sondern mit der Familie gemeinsam. Hier gibt es Menschen und Strukturen, da kann ihnen geholfen werden. Und bei Krankenhäusern und ein bisschen auch bei Praxen ist es ja so, dass wir die oft nur bis zur Tür begleiten können. Und es wäre einfach wunderbar, wenn an der Tür schon vielleicht nicht gerade physisch jemand steht, aber zumindest der Weg klar ist, dass da so kleine Fußtapfen schon auf dem Pflaster gemalt sind. Wo gehe ich denn hin und wo ist die Tür jederzeit offen und wo sind die Menschen erreichbar? Und dadurch, dass die Mittel für die frühen Hilfen zum Teil so begrenzt sind und kommunale Förderlinien oft auch so zeitlich befristet, und dann gab es wieder dieses Förderprogramm. Ja, das Corona-Sofortprogramm war toll, aber es waren natürlich alles befristete Mittel und dann sind dann plötzlich Projekte aus dem Boden geschossen, die dann 2 Jahre später nicht mehr regelfinanziert weitergeführt wurden. Und das sind Abbrüche und auch Enttäuschungen. Also mir geht es insbesondere um die Verlässlichkeit, nicht nur für die Familien, sondern auch für die Menschen, die in diesen Systemen arbeiten, Ärztinnen und Ärzte, die nicht jetzt ein integraler Bestandteil der Fachkräfte frühe Hilfen sind, die aber gerne dorthin bringen würden. Die wollen nicht jedes halbe Jahr neu klären, wer sind denn jetzt die Ansprechpartner. Und das, was vor einem halben Jahr noch geklappt hat, nee, die gibt es nicht mehr. Also diese Verlässlichkeit, eine strukturell nachhaltige Organisation von irgendwas, was immer da ist in der Infrastruktur für diese Familien und dass immer alle auch erstmal ankommen können. Das ist für mich ein absolut zentraler Punkt. Und in Lübeck zum Beispiel haben wir dann die Stadtmütter, dann haben wir verschiedene Jugendhilfeträger, dann haben wir den ÖGD, der sehr engagiert ist. Und es ist jedes Mal so ein bisschen Wabonspiel, wo kriege ich die jetzt vielleicht unter? Wer hat noch Platz? Wo ist noch eine Nische? Ach nein, die sind krank. So. Und das ist dann eine hohe Schwelle für Kinderärztinnen und Kinderärzte oder auch Geburtshelfer, neben der normalen Arbeit dann dieses extra an Organisationsarbeit zu machen, weil die Strukturen nicht nachhaltig sind. Und vielleicht noch ein Hinweis. Ich denke, Sie sind ja neben, gehören Sie zu Nordfriesland? Oder? Ja, genau. Also Nordfriesland ist ja immer so ein bisschen leuchtendes Beispiel dafür, eher auch strukturschwache Regionen, aber durch eine sehr intelligente Organisation auch die öffentlichen Träger, also Gesundheitsamt, Jugendamt, Sozialamt, Arbeitsmarkt. Natürlich ist das alles so klein und überschaubar, dass wahrscheinlich jeder jeden kennt. Aber da kann man Ressourcen heben, indem schon mal die versäulten Strukturen alle Mittel, alle Ressourcen, die sie haben, teilen können und da mit reingeben und nicht, dass man sagt, frühe Hilfen, das ist doch euers. Und dann bricht da was zusammen, weil gerade die Mittel fehlen, sondern wahrscheinlich kann jeder Bereich in so einer Kommune oder in so einem Landkreis dann auch was dazu tun.
Ja, vielen Dank. Es ist, man kennt sich und es ist, glaube ich, auch so dieses Konzept der Sozialraumorientierung, also auch mitzuschauen, wie können wir vor Ort Ressourcen stärken. Ja. Aber vielen Dank für die Einschätzung. Dankeschön.
Danke sehr. Und wir kommen zur Fraktion der AfD mit 6 Minuten. Herr Ehren, bitte.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Diesen finanziellen Aufwuchs, der hier gefordert wird, kann man aus meiner und unserer Sicht durchaus etwas ambivalent beurteilen. Obwohl meine Fraktion einem bescheidenen Aufwuchs durchaus zugestimmt hat, auch in der Annahme, dass es sicherlich durchaus Familien gibt, denen das helfen wird in Zukunft und helfen kann, sollte man eine Frage aber auch durchaus mal in den Raum stellen, nämlich die Frage, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft vor unseren Augen, dass es offenkundig einen immer größer werdenden Bedarf von immer größer werdenden Zielgruppen gibt, die ganz offenkundig nicht mehr mit ihrem eigenen Leben, nicht mehr mit ihren eigenen Kindern, nicht mehr mit ihrer Partnerschaft, nicht mehr mit irgendwelchen Suchtproblemen und anderen Dingen klarkommen. Das heißt, die Frage ist doch, sind wir hier nicht als Gesellschaft in einer Situation, die zunehmend versucht, an den Symptomen herumzudoktern durch die immer gleiche Antwort unseres Sozialstaates, unseres Wohlfahrtsstaates? Und die Antwort, die wir immer wieder geben, ist doch, wir nehmen immer wieder immer mehr Geld in die Hand, gründen immer mehr Organisationen, die dann all diesen Leuten, die mit sich und ihrem Leben nicht mehr fertig werden, in irgendeiner Weise zur Seite zu stehen. Und die Frage, die ich in den Raum stelle, ist das wirklich der Weg? Oder müssten wir nicht mal anfangen zu fragen, was sind die Ursachen dafür, dass dieser offenkundige Handlungsbedarf oder scheinbare Handlungsbedarf immer größer wird, dass dieser Unterstützungsbedarf immer größer wird, dass immer weniger Menschen mit ihrem eigenen Leben klarkommen? Was sind die Ursachen und wie müssen wir auch von der Politik diese Fragen einmal versuchen, vom Grundsatz zu beantworten? Das wäre das Erste, was mich hier umtreibt. Und insofern bin ich eben nicht sicher, ob wir mit immer mehr Sozialarbeit, mit immer mehr staatlichen Hilfsorganisationen auf allen Ebenen hier wirklich weiterkommen. Denn ich sage mal so, Sie kennen alle den Spruch, übertreiben macht anschaulich. Ich übertreibe es jetzt mal ganz bewusst und glauben Sie mir, das ist jetzt nicht zynisch gemeint. Aber wir könnten das Ganze natürlich letzten Endes so weit treiben, bis ein Drittel unserer Gesellschaft mit ihrem Leben nicht mehr klarkommt, wir das zweite Drittel der Gesellschaft an Sozialarbeitern ausbilden, um ihnen ihre Lebensaufgaben zu erleichtern und nur noch ein Drittel der arbeitsfähigen Menschen wertschöpfend arbeiten. Sie können sich vorstellen, dass das irgendwann an einen Punkt kommt, wo die Gesellschaft so nicht mehr funktionieren wird. Ja, und das sollten wir alle mal bedenken. Und in diesem Licht sollten wir eben auch die anderen Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, einmal mit beurteilen. Dann komme ich mal zu etwas ganz Konkretem. Und zwar, es wurde ja gesagt, die Zielvorstellung ist auch unter anderem, man wolle Kontakte herstellen und in Sozialräume hineingehen, um eben Eltern zum Beispiel, die belastet sind, irgendwie anzusprechen. Und jetzt frage ich, wir haben ja auch gelernt, dass es inzwischen 3 Millionen Familien gibt, die zum Beispiel unter Drogenproblematik leiden und natürlich die Kinder entsprechend, was war das? Entsprechend auch unter diesen Problematiken natürlich belastet sind. Wenn also in diesen Sozialräumen Kontakte hergestellt sind, wie geht es dann eigentlich weiter? Zum Beispiel in einer Familie, in der eine starke Drogenproblematik vorherrscht. Was konkret passiert denn dann? Das würde mich wirklich mal dann interessieren, wie der Lösungsweg dann aussieht und was ganz konkret dann an Hilfeleistungen gemacht wird. Vielen Dank. Die Frage kann, wer sich berufen fühlt, natürlich selbstverständlich jeder gern beantworten.
Danke sehr. Wer fühlt sich berufen? Herr Dr. Fischer, bitte sehr.
Wenn ich darauf reagieren darf, der erste Teil Ihres Beitrags war ja dann weniger eine Frage, als eher so eine Überlegung. Und auf die kann, glaube ich, haben ja die frühen Hilfen eine sehr klare Antwort. Die frühen Hilfen sind nicht mehr vom Gleichen. Die frühen Hilfen haben nicht zum Ziel, um bereits erkannte Schwächen des Sozialstaates weiter zu verstärken, sondern die frühen Hilfen sind mit dem Anspruch angetreten, genau diesen, die Leistung des Sozialstaats anders zu denken. Ich würde das jetzt gar nicht so groß aufziehen, aber es macht sich im Kleinen fest. Und das erreichen wir durch etwas, Sie sprachen davon, was die Ursachen da sind. Und wir wissen die Ursachen, an vielen Stellen wissen wir sie, aber an vielen Stellen wissen wir sie auch nicht, wo wir sagen, da haben wir ein Forschungsdesiderat. Aber es gibt einen entscheidenden Vorteil, den haben wir heute noch gar nicht so mit benannt. Die frühen Hilfen sind eine neue Form von Beteiligung. Das heißt also, wir stellen die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt und da malen wir jetzt nicht das Bild eines Deutschlands im Untergang, sondern da malen wir das Bild eines jungen Vaters, einer jungen Mutter, die zum ersten Mal in der Situation sind. Mir ging das ähnlich, wo ich nicht wusste, als ich das erste Mal Vater wurde, was heißt das jetzt konkret? Also das heißt, wir müssen gar nicht das Bild des Drogenabhängigen und sonst wem zeichnen, sondern das ist, frühe Hilfen sind Hilfen für alle, die in einer neuen Situation sind und damit lernen wollen, umzugehen. Und die aber auch darin, also in dieser neuen Rolle, Wünsche und Bedürfnisse entwickeln, die für uns als Fachkräfte, die für uns als Sozialstaat, die für uns als demokratisches Miteinander enorm wichtig sind. Und das denken wir von den Leuten aus. Und das ist dabei gut. Und im Mittelpunkt steht dabei der Erhalt der Würde. Also wir sagen, was ist das Ziel dessen und warum das immer mehr wird? Weil wir als Gesellschaft, aber auch die Menschen, mehr höhere Ansprüche haben, um ihre eigene Würde zu verteidigen, auch diese anerkannt zu sehen. Und ich glaube, das ist aller Unterstützung wert. Und es dient nicht darum, mehr Mittel für irgendetwas zu verbraten, von dem wir nicht vom Willen überzeugt, vom Nutzen überzeugt sind, sondern genau das Gegenteil der Fall. Wir gehen sehr kritisch mit den Leistungen um, aus dem Jugendamtshandeln und sagen, wie lässt sich das weiterentwickeln? Insoweit brauchen wir die Unterstützung von allen, auch von Ihnen.
Danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion der FDP mit 8 Minuten. Frau Adler, bitte.
Vielen Dank auch von meiner Seite, auch für Ihre Zeit und Ihre ausführlichen Ausführungen zum Thema frühe Hilfen. Auch die FDP und die FDP-Fraktion, der ist es ein sehr wichtiges Anliegen, gerade die frühen Hilfen zu stärken. Die letzten Ausführungen haben das auch noch mal klar gemacht, dass hier auch ganz klar auch um Beteiligung geht, Beteiligung der Familien im eigenen Lebensrhythmus oder auch im eigenen, bei eigenen neuen Lebensabschnitten. Und daher ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir das da stärken. Und die frühen Hilfen, das ist ja hier auch sehr deutlich geworden, sind ja in erster Linie so ein Netzwerkaufbau. Und Netzwerke müssen erstens aufgebaut werden und zweitens müssen die Netzwerke dann bekannt sein und die Netzwerke müssen dann bestehen. Also so habe ich das jetzt auch mitbekommen, müssen auch bestehen bleiben und dauerhaft vor allen Dingen auch bestehen bleiben. Da gibt es Kommunen, da gibt es dann so ein Netzwerk und dann habe ich jetzt mitbekommen, gibt es auch Kommunen, da gibt es mehrere Netzwerke irgendwie so parallel. Was ist da der Vorteil oder der Nachteil, gerade wenn es so ein bestehendes Netzwerk oder verschiedene Netzwerke gibt, die parallel bestehen? Und Frau Albrecht, Sie hatten ja auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch systemübergreifende Lösungen finden. Also dass dort dann möglicherweise oder nicht nur möglicherweise, sondern ganz besonders über den eigenen Tellerrand dann hinausgeschaut wird. Können Sie da bitte mal kurz ausführen, was Sie darunter verstehen oder wie Sie das meinen mit systemübergreifenden Lösungen und was der Vor- und der Nachteil ist von einem versus mehreren Netzwerken in bestimmten Regionen oder Kommunen?
Ja, vielen Dank. Aus den frühen Hilfen, genauso wie in der also im Bereich der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, wo es gerade die ja seit vielen Jahren jetzt die intensiven Diskurse gibt und Entwicklung, merken wir, dass ganz viel an den Schnittstellen zwischen zwei Systemen, also Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen oder Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe, es immer da Lücken gibt, wo sich keins der Systeme richtig zuständig fühlt und die Bedarfe von Familien nicht ausreichend im Blick sind oder nicht die passenden Angebote gemacht werden. Und im Bereich der frühen Hilfen sieht man das ja sehr stark an den Familienhebammen zum Beispiel oder auch an den Lotsin-Modellen, wo es um eine Verknüpfung von ja, Qualifikationen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe geht. Das heißt, einen ganzheitlichen Blick auf Familien zu haben, auch Geschwisterkinder in den Blick zu nehmen, was sind die Belastungen, ins Gespräch zu kommen, Vertrauen aufzubauen, Beziehungen aufzubauen. Und das ist ein ganz zentraler Moment, den es in den frühen Hilfen braucht. Und an diesen Stellen gibt es in den frühen Hilfen eben neue Unterstützungsangebote. Und das sehen wir auch im Zusammenspiel der Kinder- und Jugendhilfe oder der Erziehungshilfen mit unterschiedlichen Systemen, sei es mit der Agentur für Arbeit, wo es Modelle gibt für junge Menschen und da Familien unterstützt werden, wieder in Arbeit reinzukommen, weil es eines der drängendsten Probleme ist. Oder sei es im Bereich der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, wo wir die Bedarfe auch in den Erziehungshilfen decken wollen für junge Menschen, die Beeinträchtigungen haben, dass sie auch mit ihren Geschwisterkindern beispielsweise in stationäre Hilfen gehen. Und an diesen Stellen ist es ein wahnsinniger Gewinn zu merken, was haben die unterschiedlichen Systeme denn für Logiken, was sind deren Aufträge und Kompetenzen und daraus gemeinsam zu entwickeln, was könnte es für Komplexleistungen geben, wo können wir passender und zielgenauer dann für die Familienunterstützung und Hilfen anbieten. Das ist dann kein Mehr, sondern das ist einfach eine passendere Hilfe und auch eins aus einer Hand. Das ist so eine ganz wichtige Zielsetzung, dass man Familien eben nicht auch noch die Erfordernis obendrauf setzt, sich an viele verschiedene Stellen wenden zu müssen und Unterstützung ja, anzufragen, was eine große Hürde auch ist.
Vielen, vielen Dank. Dann würde ich noch mal Herr Backes, Sie hatten ja auch auf die Quantität, also auf die Zahlen abgestellt, also wie sich die Erkrankungen oder die psychischen Belastungen erhöht haben. Haben Sie in den letzten, ich sag jetzt mal 10 Jahren oder vielleicht auch noch darüber hinaus, oder ist es beobachtet worden, wie sich das auch qualitativ oder hat sich da auch qualitativ was verändert in den entsprechenden Belastungsarten, sage ich mal. Also ist das jetzt Drogen oder Social Media oder wie auch immer, also dass man da das möglicherweise auch bei den Eltern oder dann, dass das dann übertragen wird auch auf die Kinder. Können Sie da was beobachten? Vielleicht, wenn nicht Sie, vielleicht einer der anderen Sachverständigen.
Also ich kann jetzt zunächst nur etwas zu den Items sagen, die wir abgefragt haben. Das sind die, die wir genannt haben. Ansonsten gab es ja noch den Hinweis auch auf das parlamentarische Frühstück, wo es einen Vortrag von Frau Professorin Busk gab, die auch noch mal auf die transgenerationale Weitergabe hingewiesen hat von Belastungen, von Traumata. Und hier hat der Dr. Nikolka ja die Traumafolgenabschätzung, die Kosten der Traumafolgenabschätzung vorgestellt. Also das ist natürlich schon länger in der Wissenschaft ein Thema, dass man darauf schaut. Wir haben jetzt dazu in unserer Forschung keine Daten. Also die kann ich jetzt nicht benennen. Und auch zum Thema Social Media, das haben wir so in der Form nicht abgefragt.
Okay, vielen Dank. Dann jetzt noch mal ganz kurz zu speziell zu den psychischen Erkrankungen. Wie nehmen Sie Eltern wahr, die selbst gar nicht das Gefühl haben, psychisch belastet zu sein? Also die müssen ja selbst überhaupt erst mal auf die Idee kommen, Hilfe in Anspruch nehmen oder dass es besser für sie ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass sie dann auch tatsächlich diese Hilfe in Anspruch nehmen. Und das kann möglicherweise so sein, dass dann auch Eltern, die gar nicht in Anspruch nehmen, die Hilfe, die sie eigentlich bräuchten, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie die Hilfe brauchen. Wie kommen Sie an diese Eltern ran? Vielleicht an Sie oder, ich glaube, Herr Seifert, Sie haben sich da startklar gemacht.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir gerade im Gesundheitssystem die Familien erreichen, ganz egal, ob sie selbst schon ein Bewusstsein für einen Unterstützungsbedarf haben oder nicht. Und alle Eltern wollen gute Eltern sein. Auch das ist schon gefallen. Und deswegen gibt es ein ganz, ich finde das immer noch, einen ganz wundersamen Moment, eine Chance, rund um Schwangerschaft und Geburt Familien anzusprechen und ihnen Unterstützung anzubieten und sie auch zu motivieren, diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Also Motivation zur Inanspruchnahme der erforderlichen Hilfen ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt der frühen Hilfen und natürlich die genaue Kenntnis der Möglichkeiten der Hilfen. Und wir schaffen es dadurch tatsächlich, Familien, die kein eigenes Problembewusstsein haben oder die ein Problembewusstsein haben, aber keine Idee haben, dass es eine Lösung für das Problem gibt, in die Hilfen zu vernetzen, überzuleiten. Das kann auch mal sehr aufwendig sein, das kann auch mal länger dauern, aber es gelingt wirklich sehr zuverlässig gut.
Vielen Dank.
Danke sehr. Und wir fahren fort mit der Gruppe Die Linke mit 2 Minuten. Bitte sehr.
Ja. Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen und auch Ihre sehr, sehr spannende Arbeit. Wir als Linke unterstützen die Forderungen, die Sie im Rahmen dieser Anhörung heute hier aufstellen. Es geht uns wirklich darum, dass flächendeckend entsprechend auch alle Familien unterstützt werden können. Und ich habe 2 Fragen an Frau Paul. Sie haben in Ihrer Stellungnahme davon gesprochen, dass es inzwischen ein flächendeckendes Netzwerk der frühen Hilfen gibt. Gibt es dennoch Unterschiede zwischen, also es wurde ja auch hier schon angesprochen, Unterschied zwischen Land und Stadt und auch regional? Vielleicht können Sie darauf noch mal eingehen. Und wie würden Sie den Bekanntheitsgrad der frühen Hilfen einschätzen, vor allem im ländlichen Raum? Was könnte man verbessern, um den Bekanntheitsgrad der frühen Hilfen zu verbessern und vor allem auch die Zugänge gerade bei den migrantischen Familien etc. zu verbessern?
Also wir haben ja eine regelmäßige Kommunalbefragung, die durch unsere Kollegen aus dem DJI durchgeführt werden. Und da können wir sagen, 98% der Kommunen haben Netzwerke. So, das können wir wirklich definitiv sagen. In allen Kommunen bis auf die 2% haben wir Netzwerke. So, insofern haben wir ein flächendeckendes System von Netzwerken mit Netzwerkkoordinierenden. Und das ist ganz wichtig, dass wir da Fachkräfte haben, die extra dafür die Netzwerkarbeit auch finanziert werden aus der Bundesstiftung. Vielleicht noch mal einen kurzen Schlenker, weil eben die Frage kam, manche haben auch mehr Netzwerke. Manche müssen sich eher so aufstellen, dass sie sozialräumlicher agieren müssen. Das sind insbesondere Ballungszentren, die dann mehr Netzwerke entwickeln, weil sonst würden sie das mit einem Netzwerk gar nicht schaffen. So kommt es dazu, dass es auch mehrere Netzwerke gibt. Aber die sind natürlich miteinander vernetzt. So, und diese Netzwerke, von denen geht eigentlich die ganze Arbeit aus. Und jetzt nochmal zum Thema ländliche, da gibt es auch Netzwerke. Aber wir hatten zur Corona-Zeit auch durch die Zusatzmittel haben wir mobile frühe Hilfen gemacht. Das war ein sehr schönes Projekt, wo wir und mit gar nicht so großen Investitionskosten. Das ist ja klar, wenn wir jetzt überall Busse anschaffen oder Fahrzeuge, sondern wir haben das mit Leihfahrzeugen, ist das möglich. Und wir haben das ganze Equipment zur Verfügung gestellt, dass man Maßnahmen machen kann vor Ort. Also dann sind die Busse wirklich durch die Gegenden gefahren, sind zum Beispiel zu Bürgerfesten gefahren, zu irgendwelchen Dingen, wo Familien hinkamen. Und da haben wir auch eine Evaluation zugemacht und konnten wirklich sagen, wo ist das gut einsetzbar und wo nicht, um dann die Familien vor Ort auch in ländlichen Gebieten zu erreichen und die frühen Hilfen bekannt zu machen. Das haben wir jetzt den Kommunen zur Verfügung gestellt. Und sowas ist immer möglich, wenn wir noch zusätzliche Investitionsmittel haben, wo wir genau solche Angebote mit erproben können. Natürlich haben wir hier einen Leck zwischen den ländlichen Gebieten und den Ballungsgebieten mit den Angeboten, aber dadurch haben wir da eine Brücke schlagen können.
Danke sehr. Die Gruppe BSW ist nicht da. Dann beginnen wir wieder mit der 2. Runde jetzt. Fraktion der SPD mit 8 Minuten und Kollege Baldi wird es wieder machen.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich würde meine Frage, Herr Holte, an Sie als quasi Antragsteller oder Gesetzesinitiator oder Vertreter der Gesetzesinitiative stellen. Jetzt ist es ja so, dass sich die Stiftung bundesseitig über Mittel des Bundes finanziert, dass sich die frühen Hilfen insgesamt, ich habe es jetzt eben noch mal recherchiert, zu 47% ungefähr durch den Bund, 41% Kommunen und 8% durch die Länder finanzieren. Könnten Sie sich wahrscheinlich dann zumindest in der nächsten Legislaturperiode des Bundestags eine Gesetzesinitiative vorstellen, die im Gesetz, das der Bundesstiftung zugrunde liegt, dass man da über eine paritätische Gesetzes- oder Finanzierungsgrundlage spricht zwischen Bund und Ländern? Erste Frage und zweite Frage, gibt es, wie gleichzeitig Länder in den letzten Jahren oder auch aktuell das Ganze unterstützen? Und das andere wird die zweite Frage.
Herr Minister. Ja gut, die erste Frage ist natürlich immer eine Frage von Aushandlung. Also ich bin ja auch Bildungsminister und wir diskutieren ja gerade mit dem Bund die Frage Digitalpakt. Der Digitalpakt 1-90-10, also 90% Bund beinhaltete, 10% der Länder, dann umgelegt auf die einzelnen Länder nach dem entsprechenden Schlüssel. Jetzt geht es darum 50-50. Ich will das bloß antippen. Das ist jetzt genau der Punkt, die Frage, die Sie hier auch stellen, weil alle kämpfen, also alle Bund, Kommunen wie auch Länder kämpfen um ihre Haushalte. Deswegen kann ich nur eins sagen, da sollte man sich zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken und im Sinne der frühen Hilfen dann auch eine vernünftige Lösung finden. Ich will da nicht Ja sagen, ich will auch nicht Nein sagen, sondern es ist eine Frage von Aushandlung. Wie das in den einzelnen Ländern aussieht, um Ihre zweite Frage zu beantworten, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann sagen, für Thüringen, also Professor Fischer ist ja aus Thüringen und neben seinem bundesweiten Background auch ein Stück Thüringen reflektiert. Stichwort Koordinierungsstelle ist schon genannt worden. Die haben wir in Thüringen auch. Wir haben auch im Haushalt jeweils für diese Fragen des Kinderschutzes ausreichend, wir haben Geld eingestellt. Das sind 1,3 Millionen rund gesagt, die wir dort zur Verfügung stellen. Und das Geld, was wir über die Bundesstiftung Frühe Hilfen einsetzen bekommen, setzen wir dann auch für die Koordinierungsstelle ein. Wir haben, das will ich als Letztes sagen, gesetzlich, Gott sei Dank, noch in der jetzt vergangenen Legislaturperiode geregelt, dass der Staatssekretär in dem zuständigen Ministerium für Jugend und Kinder, also in dem Fall ist es jetzt noch mein Ministerium, ob es dann mit der neuen Regierung so bleibt, weiß ich ja nicht, auch der Beauftragte für Kinderschutz und gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Zeichen, dass das gesetzlich verankert ist. Und das andere kann ich nur betonen, ich finde es vollkommen richtig, dass also auch in einem Bundesgesetz, wir haben das auch in Landesgesetzen auch, dass Mindestanforderungen der Finanzierung dort festgelegt sind, von denen auch keiner mehr runter kann und das dann auch nicht bei Haushaltsverhandlungen in Frage gestellt wird. Ein Mehr, das ist jetzt von, glaube ich, allen, die hier gesprochen haben, gesagt worden, ist zwingend notwendig und deswegen kann ich nur noch mal werben, dass dann alles andere jetzt großes politisches Erwartung, da können wir uns jetzt gegen alle dran beteiligen, aber das, glaube ich, ist nicht notwendig. Ich glaube, hier gibt es eine große Einigkeit, das sollte der Bundestag in jedem Fall jetzt sich auf die Fahnen schreiben, dieses Gesetz zu verabschieden. Danke.
Danke sehr.
Ich würde die restliche Zeit gerne genau noch nutzen, quasi für die zweite Frage einmal an Herrn Holter, aber gleichzeitig auch an Herrn Frese, also im Prinzip Bund, Länder und Kommunen, fernab von Finanzierung, wo Sie auf rein staatlicher Seite in Verwaltung, wo Sie da noch Handlungsbedarf sowohl bei Bund, Ländern als auch Kommunen sehen, das ganze Thema noch besser zu unterstützen und zu stärken.
Ja, herzlichen Dank. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das ist natürlich eine relativ starke, müsste man ein bisschen ausholen, weil es natürlich sehr stark in die Einzelbereiche reingeht, ins Gesundheitswesen, wofür der Bund ja weitgehende Kompetenzen hat, Gesetzgebungskompetenzen und Jugendhilfe auch, Gesetzgebungskompetenz, aber da haben wir natürlich massive Ausführungskompetenzen, eigentlich die weitaus fast alle sozusagen. Und ich glaube, da spielt dann die Musik. Und insofern würde ich jetzt nicht den Versuch wagen, jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und zu sagen, was wir da noch machen wollen. Das Grundkonstrukt, was damals gefunden worden ist, mir fiel jetzt den Saal, das Jahreszahl nicht ein, deswegen lasse ich es immer weg, aber ist ja schon länger her. das wir damals gefunden haben, dann später mit der Stiftung, mit dem Geld, um das sozusagen dann auch anzuschieben und zu entwickeln. Die ist schon gut und ist sehr gelungen. Und es wäre gut, wenn das vom Grundprinzip her erhalten bliebe und es da eine Erhöhung und eine Verstetigung der Mittel gäbe. Ich glaube, die Rahmenbedingungen für die handelnden Personen ganz konkret vor Ort in den Landkreisen und Städten und bei vielen freien Trägern und ganz private Hebammen und alle ganz viele Akteure sind da ja dabei und Ärztinnen und Ärzte und was auch immer, dass die Rahmenbedingungen da eigentlich auch im Grundsatz stimmen, es sei denn, wir gehen nochmal in die Einzelsysteme hinein, denn dass wir Änderungsbedarf zum Beispiel in der Gesetzgebung SGB V, um es mal zu sagen, haben, da gibt es ja Einvernehmen. Leider sind da ja viele Reformgesetze jetzt wahrscheinlich erstmal obsolet und müssen einen neuen Anlauf nehmen. Aber ich denke, dass es da erheblichen Reformbedarf gibt, den wir auch im Bereich der frühen Hilfe nutzen könnten für uns. Gerade auch was tätig werden ist außerhalb von Ärztinnen und Ärzten, sondern für anderen medizinischen Hilfsberufen, was ja bei uns ganz hervorragend klappt in den frühen Hilfen. Also insofern gibt es ein ganz großes Paket. Ich könnte noch lange reden, aber ohne jetzt ganz konkret zu sagen, das ist es, weil das dann sozusagen tatsächlich ein abendfüllendes Seminar wäre. Danke.
Ja, um an Herrn Frese anzuschließen, ich nehme mal Ihre Fußtapfen auf aus Athen, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, ein Stück, was auch aus den Expertinnen und Expertenmeinungen klar geworden ist, es hat oft viel mit Reaktion zu tun. Ich glaube, die Prävention ist das Entscheidende. Und deswegen diesen Pfad, den Sie da aufgezeigt haben, den halte ich für wichtig, dass es also um aufsuchende Prävention geht. Vielleicht sind auch Eltern Ihnen gar nicht bewusst, dass sie Dinge mit Kindern machen, die dem Kind nicht gut tun. Also es sind alles so vielleicht auch Wissenslücken. Ich bin da nicht der Fachmann, aber das, glaube ich, sind eigentlich Dinge, die man, so wie Sie das beschrieben haben bei der jungen Frau, die das Kind zur Welt gebracht hat, die man erst durch Gespräche erfährt. Das heißt, es sind ja auch Vertrauensbeziehungen, deswegen also aufsuchende Tätigkeit. Das Zweite ist, Sie hatten den inklusiven Kinder- und Jugendschutz angesprochen. SGB VIII soll ja entsprechend novelliert werden. Das ist ja auch noch ein langer Weg. Aber ich denke, dass man in diesem Zusammenhang solche Fragen wie frühe Hilfen, also den Kinderschutz in diesem bei den ganz Kleinen also auch noch stärker im Blick nimmt und damit die Verwaltung entsprechend auch befähigt. Die Verwaltung haben die gleichen Probleme wie alle anderen Fachkräfte. Und wenn ich jetzt nochmal auch für Kindergärten zuständig bin, ich bin auch da, und bei uns ist ab einem Jahr Kindergartenbesuch ermöglicht, also Krippe ist es ja da noch, aber Kindergartenbesuch ermöglicht. Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten müssen auch entsprechend fortgebildet werden, damit sie solche Dinge auch erkennen und auch mit den Eltern entsprechend arbeiten können. Also die Netzwerke und Systeme sind viel weiter, als man sich so, das glaube ich, im direkten Fachkräfte- oder im Fachsinne tatsächlich verstehen. Es muss viel größer werden, es muss also ein allgemeines Verständnis dafür entwickelt werden. Das, glaube ich, können Verwaltung nicht nur, aber auch Politik, Kreistage, genauso wie Landtage, Stadträte, alle können da und müssen da mitwirken.
Danke sehr. Und wir kommen zur Fraktion der CDU/CSU mit 8 Minuten. Frau Pahlmann, bitte.
Ja, recht herzlichen Dank. Meine Frage geht an Frau Dr. Klapp. Frau Klapp, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement sehr anschauliches Beispiel gebracht, dass Hilfe für Betroffene eben leider nicht oder nicht einfach vom Zufall abhängig sein darf. Auf welcher Basis kooperiert das Babylotsenprogramm an der Charité mit der Geburtsklinik und welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, die Lotsendienste vom Modellprojekt hin zu einem verlässlichen Angebot an allen deutschen Geburtskliniken zu entwickeln, um eben eine verlässliche Präventionskette ab der Schwangerschaft zu schaffen? Was ist da zu tun?
Ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass hier eine Nahtstelle ist zwischen dem Gesundheitssystem und auch dem System Familie und Jugend. Und zwar können wir hier eben auch sehen, dass das Babylotsenarbeit, die Lotsenarbeit generell, nicht nur die Babylotsenarbeit, hier auch das Gesundheitssystem entlastet. Es ist ja so, dass sich in der modernen Geburtsmedizin ja schon lange auch gezeigt hat, dass wir nicht nur das Kind da rausknöpfen, so gesund wie möglich, und dann ist es bei der Entlassung für uns egal, sondern wir gucken auch, wie geht es weiter. Nur bisher hatten wir da keine Ansprechpartner. Das heißt, wir Ärztinnen und Ärzte, auch die Hebammen und auch die Pflege, hatten schon durchaus einen Blick auf diese Belastung, aber sie hatten eben keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise weiter zu prozessieren. Und das macht den ganz großen Unterschied. Jetzt ist klar, ich sehe etwas und ich kann
dieses, was ich gesehen habe, weitergeben. Und in dem Fall wäre das bei uns zum Beispiel, dass ganz systematisch die Eltern gefragt werden nach Belastungen. Und wir wissen, wenn sie gefragt werden und sich angesprochen fühlen und auch gerade aus dem medizinischen Bereich, dass sie antworten und dass sie auch ehrlich antworten oder dass sie dann nochmal auf einen zukommen. Und wenn sie gute Erfahrungen gemacht haben, sowieso, also dann auch sich melden, wenn sie wieder in einer schwierigen Lage sind. Also diese Frage, diese systematische Erhebung von Belastungen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und den kann man in den Geburtskliniken implementieren, und zwar so, dass auch ganz klar eine Zusammenarbeit zwischen eben diesen beiden Ebenen systematisch auch gemacht wird.
Danke. Vielleicht die nächste Frage an Herrn Backes. Wie hoch ist denn die personelle Fluktuation der in der frühen Hilfe tätigen Fachkräfte vor dem Hintergrund gestiegener Lohnkosten und der großen Nachfrage nach Fachkräften in dem Bereich bundesweit allgemein? Und wie kann man aus Ihrer Sicht darauf reagieren? Und vielleicht auch noch anschließend, welche Probleme sehen Sie überhaupt bei der Anwerbung von Fachkräften?
Wir sehen zum Glück noch eine recht hohe Haltekraft in den frühen Hilfen. Also die Fachkräfte in den frühen Hilfen machen diese Tätigkeit gerne, und weil es einfach auch ein anderer Ansatz ist, mit den Familien zusammenzuarbeiten. Das wurde ja jetzt schon mehrfach auch angesprochen. Wir sehen aber auch steigende Tarife. Es gibt Verhandlungen auch über der Hebammen, über den Kostensatz, die sich auch auswirken werden, natürlich auf die Familienhebammenarbeit. Und dann werden wir natürlich ein Problem haben, denn wir können bei gleichbleibenden Mitteln nicht sozusagen Netzwerke anbieten, Angebote, weitere Angebote, Gruppen und so weiter. Also es wird dann einfach auch, wenn nicht mehr das gezahlt werden kann, was die Fachkräfte berechtigterweise auch fordern, wird es dann einfach auch Weggänge geben in diesem heiß umkämpften Fachkräftemarkt, den wir zurzeit haben. Wir versuchen das hatte ja Frau Paul auch schon angesprochen, auch auf einer Qualitätsentwicklungsebene Antworten dafür zu geben. Akademisierung des Hebammenberufes bedeutet, wir haben sehr, sehr gut ausgebildete Fachkräfte, die jetzt in Anführungszeichen in den Markt kommen, die wir auch mitnehmen müssen, für dieses Thema auch begeistern wollen. Das heißt, frühzeitig auch Kooperation mit Hochschulen eingehen und vor allem das Thema auch Anerkennung und Anrechnung von Inhalten aus dem Studium mit zu den frühen Hilfen nehmen. Also dass wir halt eben dort auch genau schauen, was können die schon und was müssen wir vielleicht gar nicht mehr in den frühen Hilfen neu, in Anführungszeichen, beibringen. Ja, und einfach dieses große Potenzial dieser neu ausgebildeten Fachkräfte auch nutzen.
Können Sie noch was sagen zu der Schwierigkeit, dass eben leider nicht dynamisiert wird? Ist das ein Problem für die Haltung von Fachkräften?
Wenn die Gehaltskosten ansteigen, wird das natürlich ein Problem werden für die Kommunen, die Fachkräfte zu bezahlen. Oder wir haben das ja auch beim parlamentarischen Abend gehört, dass eine Fachkraft, die bisher, sagen wir mal, 10 Familien betreuen kann, dann einfach zukünftig nur noch 8 oder 7 betreuen kann für diese Mittel.
Ich sehe, dass Frau Dr. Klapp da noch was zu sagen wollte.
Ja, ich wollte noch kurz ergänzen, wie das Hand in Hand läuft und auch deswegen so wichtig ist, dass wir diese Schnittstelle haben. Also das medizinische System sieht und kann dann eben über die Babylotsen oder Lotsendienste klären lassen, inwiefern diese Unterstützung notwendig ist und was die Eltern auch selber brauchen. Also nicht nach Postleitzahl irgendwelche Hilfen, sondern wirklich auch eine Hand-in-Hand-Weiterleitung anbieten und eben sich dann nochmal kümmern, ist es geschehen. Also auch diese Rückversicherung, die Evaluation, hat das geholfen und gibt es andere Bedarf? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weshalb das so mit dem Gesundheitssystem gut passt und eigentlich auch nur zusammenpasst, indem man hier dadurch gegenseitige Entlastungen hat.
Recht herzlichen Dank. Daran anschließend vielleicht ein bisschen jedenfalls nochmal an Frau Professor Dr. Friedrich die Frage. Haben Sie konkrete Erkenntnisse, ob der Einsatz der frühen Hilfen in Ihrem Landkreis mit Blick auf die Ausgaben für die spätere Jugend- und Kinderhilfe entlastet und ob diese Erkenntnisse auch vielleicht auf das ganze Bundesgebiet übertragen werden können?
Ja, Frau Pallmann, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist es der Antritt meines Landkreises oder ein gemeinsamer Antritt zu sagen, wir bilden Präventionsketten vor der Geburt bis zum 10. Lebensjahr. Das ist erstmal bis zum Lebensjahr. in denen, ich hatte vorhin von der Schlüsselrolle der frühen Hilfen gesprochen, aber wir sicherstellen, dass wir Familien, Kinder wirklich systemisch sehen und nicht nur isoliert das Kind oder die Mutter, sondern wirklich systemisch schauen und dass wir sicherstellen, dass wir die in den Übergängen, da wo wir erfahren, dass wir Zugänge haben, dass wir sie wirklich alle erwischen. Das muss der Anspruch sein, sich um jedes Kind, um jedes, ja, wirklich alle im Blick zu haben. Ob sich das, dass sich das im Nachgang dann rechnet, sich diese Investitionen, sich diese Bildungsketten, Teilhabeketten, dass ich die wirklich fest verankere, dass sie sich dann rechnen werden, bin ich felsenfest überzeugt, weil wir sehen, und das haben Sie auch eben, Herr Backes, nochmal schön gesagt, wir haben eine hohe Arbeitszufriedenheit in den frühen Hilfen. Ich habe überall wirklich Fluktuationen. Ich habe Stellenausschreibungen, die ich nicht besetzt bekomme. Hohe Zufriedenheit in den frühen Hilfen. Es hat viel auch mit Sinnhaftigkeit und Wirkungsmöglichkeiten, Handlungskompetenz zu tun. Und ich sehe jetzt zum Beispiel, ja, bei uns heißt es nicht mehr ASD, es heißen jetzt die Sozialraumteams, auch diese Mitarbeitenden, da habe ich hohe Fluktuationen. Auch die möchte ich mit auf den Weg nehmen, dass sie ihren Beitrag in diesen Präventionsketten bilden. Weil ich glaube, sie können sich dann, wenn wir in den ersten 10 Jahren wirklich gut waren, auf die Fälle, die dann kommen, besser konzentrieren. Ansonsten werden wir es irgendwann nicht mehr schaffen, weil wir die Fachkräfte gar nicht mehr haben.
Ja, recht herzlichen Dank. Ich glaube, in den 15 Sekunden schaffe ich nichts mehr. Dankeschön.
Ja, gut. Vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende dieser Anhörung. Ich danke Ihnen, den Sachverständigen, ganz herzlich für Ihre Expertise, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Auch Herr Minister, dass Sie da waren. Und ich kann nur appellieren, glaube ich, bei doch einer sehr großen Einmütigkeit, dass egal in welcher Konstellation wir uns wiederfinden, einfach dranbleiben. Mehr kann ich auch jetzt nicht sagen und ich glaube auch die wenigsten hier im Raum. Ich danke Ihnen ganz herzlich und noch eine schöne Woche. Tschüss.